Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Folge 355. Ich bin Ingo. Das muss ich jetzt für die AI sagen, damit AI weiß, dass hier jetzt die Sendung
beginnt.
Das stimmt
gar nicht.
Aber eigentlich bin ich ja Felix und heute dabei ist Felix.
Hallo. Du musst es übrigens gar nicht sagen. Du musst
und Markus.
Sagen, hallihallo.
Hallo, einen schönen guten Abend. Nee, und der Ingo sagt das dann mal vorhin. Der will ja dann auch vorgestellt werden. Aber...
Naja, ich hab's versucht. Ich versuche unsere AI-Overlords
nein, du musst nur sagen,
wohlgesonnen
du musst
stimmen.
Nur sagen, hallihallo und herzlich willkommen. Das ist der Trigger. Und zwar genauso.
Ja, hab ich ja gesagt.
Das ist perfekt.
Und da hab ich halt gesagt,
nicht viel mehr.
Ich bin Ingo, aber naja.
Nee, das brauchen wir nicht.
Tja. Ingo heute leider nicht dabei.
Aber er ist...
Aber nächstes Mal wieder.
Nur dieses Mal nicht dabei.
Bestimmt. Gut, dann fangen wir doch gleich an mit Blast from the Past.
Sehr gut.
Genau.
Dinge geklaut?
Wir sprachen ja schon des Öfteren über den Menschen, der seine, der gerne die Müllkippe umgraben möchte. Und passend dazu gibt es die News von diesem größten Bitcoin-Diebstahl, der ein Vielfaches von diesem Müllhaldenvermögen beinhaltet. Und dieses Geld, diese 1,4 Milliarden US-Dollar, wurde umgetauscht. Also nicht in Bitcoin. Also die haben ja da in diesem Diebstahl haben die ja nicht Bitcoin getauscht, sondern die haben das jetzt in Bitcoin getauscht. Also die hatten andere Kryptos geklaut, diese 1,4 Milliarden.
Ja,
und
Ethereum
haben die
hatten, glaube ich.
Ja, Ethereum, genau. Und haben das jetzt in Bitcoins umgetauscht. Und 10% davon sind nicht mehr auffindbar. So viel zu dem Thema, diese ganzen Kryptos, das ist alles so transparent und exakt nachvollziehbar und so. Das ist 10% sind nicht mehr auffindbar.
10% sind 140 Millionen. Das ist ja, ja nix. Das ist ja quasi.
Ich weiß,
Schweizer
Perspektive ist das nix.
Schweizer Franken ist das gerade mein Wochenendgrundstück.
Das ist vielleicht einmal weniger zu Starbucks oder so. Also das ist ja.
Nur ein anstatt zwei Avocado-Toasts.
Genau, das ist ein Avocado-Toast weniger essen am Wochenende und dann
hast du
ja...
Dass du als Einheimischer das sagst, das ist...
Ja, und was gibt's Vermutungen, wo das Geld hingegangen ist? Oder ist das einfach so...
Wahrscheinlich
nee, das
ein bisschen Mixer rein, oder?
In andere Wallets.
Ja, also es gibt quasi in dieser Cryptocurrency-Welt gibt es Konstrukte, die nennen sich Mixer. Und ein Mixer ist quasi so eine Geldwäsche, wenn du so möchtest. Ja. Du wirfst da quasi auf der einen Seite das Geld rein, dann machen das ganz viele andere auch. Und da auf der anderen Seite kriegst du das quasi dein Geld wieder raus, in verschiedene Wallets aufgeteilt, aber es ist nicht mehr klar, wo das, also von wem was woher kam, sondern das ist quasi gemixt, zusammengemischt, und zwar nicht so, dass das quasi alles in der Blockchain gemischt ist, sondern du kannst ja auch quasi offline mit Bitcoin handeln und da quasi Transaktionen tätigen. Das muss nicht immer alles in der Blockchain sein und das ist genau das, was da genutzt wird. Wird quasi mit groß genug Mengen von Kleingeld gemischt und am Ende ist nicht mehr ganz klar, wo was wem hingehört und wer ja quasi über das eigentliche Geld verfügt. Und das sind die 10%. Ich hätte jetzt tatsächlich, also ich habe die News auch gelesen, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass wenn all dieses Ethereum in Bitcoin umgewandelt wird, dass es Bitcoin doch mehr Geld wert ist dann, oder? Wenn du quasi irgendwelches Geld in Bitcoin anlegst,
ja,
dass dann mehr Geld wird. Aber hier wird von einem Kurseinbruch in Bitcoin geredet und die Frage ist halt, ob das jetzt quasi daran liegt, dass die einen so viel Geld verloren haben und dann das Vertrauen verloren gegangen ist oder dass es einfach alles immer zusammenhängt und am Ende ist quasi nur Bitcoin das Einzige, was zählt. Das habe ich nicht so ganz gecheckt. Also war Bybit übrigens. Wir haben darüber geredet, auch glaube ich letztes Mal.
Ja, genau. Deswegen hatte ich es als Blast from the Past mitgebracht.
Ja, ist perfekt.
Das ist genau, weil wir da davon gesprochen haben. Genau. Ich glaube, ich habe mir jetzt keine Vorstellung davon gemacht, der Volumen Ich meine, das gehandelte Volumen in 24 Stunden in Bitcoin sind 43 Milliarden. Dann sind 1,7 Milliarden an Handelsvolumen jetzt nicht so viel, dass das wirklich ein Kursdrop auslöst oder Kurspush. Ich glaube, der Absturz von Bitcoin hat andere Gründe, die einfach ja außerhalb von dieser Geldwäscheaktion liegen. Ich fand so spannend auch dieses Zertifikat, dieses Zitat in dem Artikel, die erste Etappe der Geldwäsche habe ein nie dagewesenes Maß an operative Effizienz gezeigt. Ja, okay.
Ja, es ist halt, also ich muss sagen, diese, oder man muss auf jeden Fall eingestehen, dieses Zahlengeld, ja, also dieses Mathegeld, das ist einfach viel besser zu waschen als irgendwelches echtes Papiergeld.
Ja, ja, klar. Ja.
Das ist halt schon echt so, ja. Und ja, es hat natürlich nicht nur Vorteile oder nicht nur Nachteile.
Also wir sind für Bitcoins und so, weil besser zum Geldwaschen. Ist das der Take?
Das kann sich jeder jetzt quasi selber entscheiden, wie er das sehen würde. Aber Bargeld ist auch richtig cool, ja. Also gut, Bargeld stimmt. Ist schon nice. Das würde ich nicht gerne loswerden. Und das ist halt genau an diesen ganzen Gremien und an diesen ganzen Aufsichtssachen und sowas vorbeigeht, hat halt lange nicht nur Vorteile, ja. Das, man kann nicht jetzt irgendwo zur Weltbank gehen oder zur Bitcoin-Bank gehen und sagen, oh, der hat mir das ganze Geld geklaut und darf jetzt nicht mehr handeln. Und das ist halt einfach nicht so, ja.
Ja. Und kann man auch gut und schlecht finden.
Ja, also was da quasi abgefallen ist, ist halt schon richtig, richtig viel Geld. Ja, 1,4 Milliarden US-Dollar ist halt einfach schon mal eine Ansage. Ja. Ja, selbst wenn das jetzt quasi alles quasi in Geld verwandelt werden würde, kriegst du trotzdem noch relativ viel raus. Also das ist ja quasi immer Angebot und Nachfrage und du kriegst ja nicht die ganze Zeit den gleichen Wert, der quasi zu diesen 1,4 Milliarden führen würde. Aber dadurch, dass halt so viel gehandelt wird, ist es trotzdem noch immer noch eine ganze Menge Geld.
Ja, aber es ist halt ja ist genug, dass du nie mehr arbeiten gehen musst.
Ja, also Nordkorea muss wahrscheinlich trotzdem arbeiten gehen, die Hacker-Leute, die das Geld gesammelt haben, ne? Aber müssen halt was Waffen damit bauen oder so, keine Ahnung, was Nordkorea damit macht. Wenn China Waffen kaufen.
Schwierig.
Ja, schwierig, sehr schwierig.
Tja, lass uns weitergehen zu nicht so schwierigen Themen.
Ja, komm, einfache Sachen jetzt.
Wo wir auch klar sagen können, das finden wir gut.
Ja.
Da hatten wir das letzte Mal, ich habe versprochen, dass ich nochmal so einen Blogpost raussuche zu Framework, die ja ganz viele neue Hardware gedroppt haben. Dass irgendwie, dass ihr eines ihrer größten Announcements yet, sagen sie selber. Es gibt, wie da dann schon angesprochen, es gibt diesen Desktop. Mhm. Also im Prinzip ist so ein ziemlich Standard PC in so einem kleinen 4,5 Liter Gehäuse.
Mhm.
Aber halt mit so einem nicht mit so einem klassischen Computer-Mainboard, sondern mit so einem Laptop-Mainboard und so einem Laptop-Chip. Aber halt so ein Laptop-Chip, der für Laptops halt nicht wirklich, es gibt nicht wirklich Laptops damit, weil
ja, außer
halt,
diese Gaming-Shit-Laptops-Teile, ne?
Ja, nee, also es gibt, glaube ich, von diesem Chip, also es ist halt so ein AI-Chip.
Ja.
Das ist dieser,
AMD Ryzen AA Max.
Genau. Und das ist halt so ein bisschen annoying, das für einen Laptop zu machen mit der Abwärme und mit dem Strom und blablablablub. Und da gibt's irgendwie, ich glaube, ungefähr zwei Laptops oder so, überhaupt, weil es halt annoying ist, mit diesem Chip einen Laptop zu bauen. Aber für so einen Desktop, ist das wohl ganz cool. Das ist halt so ein bisschen so ein Zwischending. Genau. Und das ist jetzt neu. Also vorher haben sie ja nur so Laptops gemacht. Und das ist jetzt halt so einer der neuen Dinge, die sie machen. Dann irgendwie das neue normale Framework. Da gibt es irgendwie die Version 12 oder so. Das glaube ich einfach mit neuen Intel.
Ja. Laptop 12 ist 12 Zoll, oder? Das ist schon die Größe auch da.
Stimmt. Ja, das sind diese neuen kleinen
Laptops.
Quasi. Laptops, genau.
Ultra CULV Laptops.
Ja.
Netbooks, wie hießen die? Netbooks hießen die ja früher.
aber schon. Ja,
die waren aber noch kleiner. Die waren,
ja, Netbooks waren noch kleiner und ich glaube, diese 12 Zoll gibt's jetzt auch mit Touchscreen. Und die großen vielleicht auch. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber für gewisse Laptops gibt's jetzt auch ein Touchscreen. Das heißt, wenn ihr schon immer mal ein Touchscreen wolltet an eurem Laptop, für gewisse Laptops bei Framework ist das jetzt eine Option. Habe ich gesehen.
Mhm. Genau. Und soll wohl relativ günstig sein, der Laptop, dafür, dass der relativ cool ausgerüstet ist.
Genau, die sehen eigentlich ganz cool aus. Ja, genau, 2.1 Convertible, genau, with Touch and Stylus Support.
Ja, also von der Größe her ist es sowas, was es damals auch schon gab, also damals vor 15 Jahren, so Acer Timeline, diese Dinge, das ist die Größe, ja, die waren 11,6 Zoll oder sowas, hat ein bisschen mehr Rand, aber das, die Größe fand ich schon immer ziemlich cool. Ich habe sie sogar immer noch bei mir im Schrank, weil ich das so nice finde. Also wie der Ingo, nicht ganz so alt, aber ich fand die Größe cool und 12 Zoll ist schon eine witzige, also ist schon nice eigentlich. Und ich überlege, ob ich mir vielleicht auch so eins dann hole. Aber ich warte es noch ab, bis quasi das Linux-Support anständig ist. Ich kann nicht neue Laptops kaufen, das geht nicht. Kann niemand neue Laptops kaufen für Linux. Selbst wenn quasi First Class Citizen ist.
Genau, die 12 Zoll sind aktuell aber erst Pre-Order.
Ach so, kann man auch nicht kaufen.
Das heißt, da musst du sowieso noch ein bisschen warten, aber das kommt wohl. Aber ich glaube, Desktop kannst du jetzt bestellen und die normalen 13 Zoll und 16 Zoll Laptops kannst du bestellen.
Okay, genau, also du kannst den Max Plus 395 mit 128 GB RAM für 2300 gerade bestellen. Nee, pre-ordern. Kannst du erst pre-ordern. Genau. Der kommt irgendwo Ende, Mitte des Jahres oder sowas.
Ist ja? Nicht da. Also ich meine
Q3, ja.
Genau. Neue Hardware, immer gut. Und
ja, es ist halt, es ist, also was halt irgendwie schon spannend ist, dass dort bei Framework, die eigentlich gesagt haben, ja, wir bauen Computer, die man alles austauschen kann und sowas, dass halt, dass sie dann nicht einen Laptop bauen, sondern einen Desktop und dass man nichts austauschen kann. Also, dass quasi der RAM aufgelötet ist.
Ja.
Aber das, also sie haben das begründet, warum sie es so gemacht haben, nämlich, weil sie es nicht hinbekommen haben, auf die Geschwindigkeiten zu kommen, die sie gerne haben wollten mit diesem ganzen RAM. Weil der, ja, eins von den Hauptgründen, warum man sich diesen Laptop holen könnte, außer Computerspiele spielen, ist, dass er diesen Shared Memory mit der Grafik, also quasi es gibt Shared Memory mit der Grafikkarte und du kannst den quasi komplett verwenden, um da AI drauf zu machen. Also so ein bisschen wie die Laptops und die Desktops von Apple. Und das ist ganz spannend, weil dann hast du auf einmal richtig, richtig viel RAM und kannst da richtig große Modelle reinladen, ohne dass du ja quasi irgendwie eine richtig übertrieben krasse Grafikkarte dafür brauchst. Weil hier kostet jetzt das ganze Gerät, wie gesagt, 2.400 €. Und dafür hast du was große Modelle laden kann, die trotzdem noch relativ schnell rechnen, wo du halt sonst mega die übertrieben teuren Grafikkarten für irgendwie 20.000 € das Stück brauchst, zwei davon und so. Und das ist cool. Da haben viele Leute drauf gewartet, auf jeden Fall. Da gab es noch irgendwie so ein anderes Ding, was immer wieder geteasert wurde, auch mit diesem AMD Ryzen AI Max Ding, was aber noch nicht angekündigt wurde bis jetzt. Und deswegen ist das jetzt lustig, dass es von Framework eher was gibt. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß jetzt. AI Desktop RAM. Irgendwie.
Ja, wie soll das Ding? Das mit dem RAM ist schon unfortunate, aber sie haben es wohl probiert.
Ja,
und genau. Es ist tatsächlich technische Limitierung, also es ist nicht so gut. Fairerweise muss man sagen sie, haben sie mit AMD geredet, AMD hat gesagt, sie schauen sich das an, sie haben das probiert und es geht nicht.
Ja.
Kann natürlich sein, dass sie uns einfach anlügen, aber
nee, das
glaube ich irgendwie nicht so. Also glaube, nee. Die haben das schon, wenn das technisch irgendwie sinnvoll möglich gewesen wäre, könnte man das schon upgraden.
Ja, genau. Es gab von HP noch ein Announcement von vor 2 Monaten, wo sie gesagt haben, dass sie so einen Computer bauen, was jetzt Framework gesagt hat, dass sie es auch bauen.
Ja.
Also da sind viele hinterher, so ein viel, viel, viel RAM, so Shared Memory RAM mit Grafik zusammen. in einen Computer reinzutun, dass man halt diese großen, Workloads mit aufnehmen kann und das dann trotzdem dafür einen Preis verkaufen kann, der okayisch ist. Ja. Und ja, ich finde es auf jeden Fall ganz nice, weil das ist schon was, wenn du nicht einen Datencenter hast und dann wirklich so die ganze Zeit alle Leute irgendwie dieses AI-Krams machen, sondern du halt bei dir zu Hause was ausprobieren willst, ist, glaube ich, schon eine ganz coole Sache.
Ja. Ja. Genau. Und mein, ja, coole Hardware.
Kann interessant man, auf jeden Fall, ja.
Kann man nichts sagen. Muss man jetzt schauen, dass Leute dann actually haben, wie das so performt und wie es so funktioniert. Aber ich meine.
Genau, ach so, ja, genau. Dieses, was natürlich bei AMD gerade so ist, dass diese ganzen AI-Tools und so alle nur mit Nvidia funktionieren und die müssen dann quasi alle jetzt auf das neue AMD-Krams portiert werden, beziehungsweise auf das, was sie schon haben.
Ja, aber ich meine, ich glaube, das wird schon auch passieren, weil
gibt genügend Leute, die es reizt einfach.
Was? Genau, zumindest also so, dass halt genug gut funktioniert für die meisten Fälle.
Mhm.
Gut. Haben wir noch was zu Framework?
Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube nicht. Dann Updates an unserem Blog. Der
haben
hat jetzt
gemacht?
Dark Mode. Nee, wir haben nichts gemacht. Und darum hier danke an
diese Person.
Diese eine Person.
An den Hörer.
Mhm. An den einen. Wie hieß er denn?
Mark Simsum Support.
Bertie.
Weg.
Genau.
Bertie.
Der hat uns zuerst ein Patch per Mail geschickt. Dann haben wir gesagt, so, keine Ahnung, macht doch keiner von Merge Request. Dann hat er sich einen GitHub-Account gemacht und dann von Merge Request gemacht und jetzt ist er auf der Seite
einfach
live und würde ich sagen, 10 von 10.
Ja,
11 von 10. Perfekt,
super,
genau
cool.
So, also wenn ihr findet, es muss irgendwie ein bisschen anders aussehen, macht einfach einen Vorschlag.
Mhm,
und
genau,
wenn das nicht komplett batshit insane crazy ist, dann wird es auch einfach gemerged und dann ist es einfach live auf der Seite. Und für alle, die schon immer mal einen Dark Mode wollten, gibt jetzt einen Dark Mode.
Ja, was ich habe Kommentare gelesen, dass das schon sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden ist.
Ja, was auch schon sehr schön ist von dem Bertie, dass er für das GitHub-Profil sein Happy Face genommen hat und für seine Business-Webseite das Serious Face. Das ist sehr schön.
Ah, nice.
So schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen Dark Mode, dass du den uns gesponsert hast.
Ja,
super. Wie kann man den aktivieren? Ist es automatisch oder so?
Ja, das ist irgendwie CSS Selector. Also wenn
wo muss
dein,
ich irgendwas drücken?
Du musst, glaube ich, deinem Browser sagen, dass du einen Dark Mode.
Ah, wo kann ich mein?
Du musst. Firefox. Da gibt's so ein Preferred Color Scheme und da musst du irgendwo in deinem Browser sagen, dass dein Preferred Color Scheme Dark ist und dann bekommst du den Dark Mode.
Ah, da, da.
Und dann kannst du extra CSS.
Automatic ist es jetzt gerade. Oh, jetzt dunkel.
Genau.
Ja, okay. Dann ist jetzt dunkel.
Genau.
Hackermäßig aus auf jeden Fall. Mit diesem hellgrün und so. Ja, cool. Sehr, sehr,
genau,
sehr, sehr gut.
Leute lieben Dark Mode. Jetzt haben wir auch einen Dark Mode.
Extra für diese Leute. Es gibt ja auch echt Leute, die machen quasi nichts anderes, außer die ganze Zeit irgendwelche CSS-Schemes für die Webseiten, die sie die ganze Zeit benutzen, sich auszudenken und die dann halt side zu loaden. Da gibt es ja irgendwelche Plugins, mit denen man das machen kann. Ist nice. Und jetzt haben wir es, jetzt muss diese Person, die die ganze Zeit sonst solche Themes baut, muss gar nichts machen für uns mehr, kann es direkt hören.
Genau. Ist perfekt. Gut.
Zieh wieder weg.
Dann haben wir auch nochmal einen Kommentar bekommen mit Bahn. Da müsst ihr mehr dazu sagen. Wir haben hier, das heißt SBB und es funktioniert einfach. Da brauche ich nicht 1000 Apps oder so. Da gibt's eine offizielle SBB-App. Da kann ich meine Tickets kaufen. Da sehe ich, wann der Zug kommt.
Nein, du musst das anders sehen. Wir können, weil die Deutsche Bahn so viele tolle Daten zur Verfügung stellt.
Ah, ja.
Und das war ja in der letzten Sendung dann auch bei Bahn X zu Bahn Y. Ich hab's schon wieder nicht auf der Kette. Bahnexpert funktionierte nicht mehr. Das war doch das, was auf dem Kongress vorgestellt wurde und wo dann gesagt wurde, hier, Daten sind runter, geht vielleicht ab Anfang März wieder. Und dazu haben wir dann eben den Kommentar bekommen, dass man sich nicht nur Bahnexpert mal angucken sollte, sondern
Bahnexpert
auch,
ist wieder da. Wollte ich gerade mal
genau
sagen. Also funktioniert vielleicht. Ja, sondern auch die anderen Dinger, ja, warte, was gab's noch?
Ja.
Bahnhof.de gibt's noch und Bahnvorhersage.de.
Genau, Bahnvorhersage. Und es gibt ja auch noch Bahn-App. Also es genau, gibt da schon ein paar Alternativen. Das ist ganz nett. Am schönsten wäre natürlich, wenn die Deutsche Bahn das einfach selber
oder,
ordentlich
oder hinbekommen einfach pünktlich würde. Fahren würde, dann bräuchte man auch keine Bahnvorhersage.
Ja.
Das wäre schon sehr nice.
Vor allem jetzt, genau. Wo sie ja diese weißen Ankunftsposter immer noch haben, weil sie die ja nicht abschaffen konnten. Wenn die pünktlich fahren, dann könntest du einfach am Bahnhof auf dieses ausgedruckte tote Holz schauen.
Und sehen, rechtzeitig, toll.
Ja.
Mhm. Genau. Und wie gesagt, Bahnexpert ist wieder da. Die haben letztes Mal geschaut und da war es noch nicht wieder da und jetzt ist es so wieder da.
Wieder gefixt.
Ja, ja. Ich weiß nicht genau, was. Warte, 5 Jahre. Ach so, das war Werbung für WLAN gehen, was natürlich gut ist. Abfahrten-Routing-Suche. Ach, das geht wahrscheinlich am besten auf deinem Handy, oder? Der Bahnexpert. Das sieht so nach so einer Webseite aus für sein Handy.
So ein Smartphone.
Ja, sehr cool. Haltestellennamen nach Rill 100. Toll. Das finde ich alles braucht. Okay. Ich glaube, wir kriegen hier sonst nichts mehr hin, oder?
Nein. Genau. Könnt ihr anschauen, wenn ihr das, genau, braucht man. Gibt es ein paar coole Apps, die einem helfen.
Ja, sollte man nutzen, wenn man in Deutschland Bahn fahren will. Also ohne diese digitale Unterstützung ist es, glaube ich, sehr harzig.
Ja, dann muss man quasi auf diese Papierblätter gucken oder so.
Sehr viel Geduld mitbringen. Ist, glaube ich, die Alternative und sich dann einfach treiben lassen. Das ist dann einfach so eine ganz andere Art zu reisen. Mit viel Zeit, Geduld und Flexibilität darüber, wo man ankommt. Oder wann man ankommt.
Und vielleicht auch öfter, also quasi die ganze Zeit mit diesem Bahnmenschen reden, mit dem Bahn, wie heißt denn?
Herr Bahn.
Nee, mit dieser Bahnperson.
Zugbegleiter,
genau. Genau, und einfach die ganze Zeit sagen, und wie sieht's jetzt aus? Und jetzt?
Hat sich wieder
was geändert?
Und jetzt?
Kommen wir noch rechtzeitig?
Wie so ein kleines Kind, so, sind wir schon da? So,
nee. Sind wir schon zu spät? Wie viel sind wir spät? 5 Minuten? 10 Minuten?
Wie lange geht's noch? Sind wir bald da?
Was ist meine Antwort?
Also die haben ja eine bewundernswerte Geduld in der Regel, diese Zugbegleiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass man mit so einer Aktion auch deren Geduld strapaziert.
Nee, also ist auch echt nicht okay, mach das nicht.
Nee, man macht das nicht.
Diese armen nicht
Leute,
wirklich.
Hey, ist lustig. Die sind ja schon gestresst genug, dass ihr scheiß Zug die ganze Zeit zu spät kommt.
Ja.
Ich komme ja auch selber zu spät dann zu Hause an und alles. Ist ja auch kacke.
Ja.
Sind alle unglücklich damit, ja.
Genau, ruft lieber euren, was ist das? Bundestagsabgeordneter oder so.
Und frag ihn, wie spät gerade der Zug kommt oder was.
Ja, genau, weil die müssen schlussendlich, also die sind unter anderem ja mit Schuld, dass das halt alles so kaputt gespart wird.
Ja.
Und wenn die halt genervt sind von Leuten, die ganze Zeit sagen, ja, aber hier Bahn funktioniert nicht, dann vielleicht passiert ja mal was. Ist vielleicht auch ein bisschen naiv.
Nee, finde ich valider Ansatz. Das ist schon.
Nee, ich glaube, das ist besser als diese Bahnbegleiter.
Genau, diese Bahnbegleiter, die können halt nicht so. Also, was wollen sie machen, ne?
Ja.
Die kommen halt auch nur und versuchen halt auch nur ihren Job zu machen. Aber hier, bei Politikern kann man vielleicht, die sind so,
die
auch
mehr
so ein
Zeit.
Bisschen schuld dran.
Ja, die haben auch mehr Zeit für so Quatsch, ja? Im Gegensatz zu den Bahnbegleitern,
genau,
halt auch die
auch
tatsächlich
Job,
was zu tun haben. Ja.
Gut, kommen wir zu den, was ist es? Tota der Woche.
Ja, sehr gut. Das hast du gut gemacht.
Yes. Und zwar, erinnert ihr euch an Pepper? Seid ihr wohl
das ist so ein Roboter-Ding, oder?
Das ist so ein Roboter-Ding, genau.
Ein 1,5 Meter hohe Dings mit einem Tablet vorne dran geklebt.
Genau. Und wurde super viel, also super viele Unis haben den, super viele Marketing-Zeug wurde mit dem gemacht. Weil der war halt
der erste.
Nee, ich glaube, das war einfach nicht so teuer.
Ach so.
Weil nicht so gut, ist jetzt meine steile These. Also weil die hatten den halt auch im Studium und also gab's zwei. Also es gibt irgendwie den Now, das ist so eine kleinere Version, die kenne ich persönlich nicht. Also ich habe die schon auch mal gesehen und ich glaube, wir hatten die auch. Und dann gibt's diesen Pepper und die Sensoren und die Aktoren und so, das ist halt alles super unpräzise und das macht halt super, super wenig Spaß. Also ich hatte mehr Spaß irgendwie mit irgendwie einem ESP und irgendwie ein paar LEDs dran, als mit diesem Roboter, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach nicht so eine geile Experience.
Ja.
Und ja, die Firma dahinter ist jetzt wohl, ja, die hat nur noch Schulden gemacht und die sind jetzt insolvent.
Aber gehörte das nicht zu Softbank, die Firma?
Ich glaube, irgendwann mal schon, ja. Aber seit, hier steht was von der RAG-Stiftung Essen. Seit 2022.
Mhm.
Wer auch immer das ist. Und ja.
Na gut.
Tja, ist es wohl tot.
Schade. Funktionieren die Geräte trotzdem weiter oder sind die dann alle irgendwie, weil die keine Cloud mehr haben?
Ich glaube schon, ja. Also ich mag mich zumindest nicht an so ein Vendor-Lock-in-Cloud-Scheiß erinnern. Also das ist eigentlich ganz nice. Du hast halt ja, die Frage, ich glaube, solange du das SDK hast, bist du relativ gut. Mhm. Und okay. Ich denke, das werden Leute auch noch irgendwie haben. Also wenn du so einen Roboter hast, wirst du auch das SDK vielleicht bei dir nochmal in der Nextcloud oder so rumliegen haben.
Okay.
Es wird halt nicht mehr weiterentwickelt, also es wird halt irgendwann dann vermutlich mühsam, da Zeug drauf zu spielen, aber wenn du irgendwo halt dann noch so einen alten Computer hast, dann geht das, glaube ich, schon.
Hm.
Tja.
Ja. Na gut, aber ich meine, wenn der jetzt quasi in so ein Museum ist und dann quasi immer nur das Gleiche erzählt, ist ja auch okay. Das kann er ja schon weitermachen.
Ja, das ist ja
ein Future-Museum oder so.
Ich glaube nicht, dass das weggeht, so schnell. Und irgendwann wirst du dann auch, ja,
geht ja, ist auch ja kaputt. Okay. Aber genau. Quasi nicht, oh ja, die Firma ist kaputt, leider sterben jetzt alle Roboter einen qualvollen, cloudlosen Tod oder so.
Nee, ich glaube nicht. Also, soweit ich weiß, wird das nicht passieren, weil, ja, es halt kein Cloud-Login oder so hat.
Ja,
okay, nicht so, AWS ist down und du kannst deinen Roboter nicht benutzen.
Okay.
Gut. Was ist sonst noch so gestorben?
uBlock Origin für den Chrome.
Ah, so sad.
Oh man, ja.
Dass dieses, wie heißt das? Diese API, die sie abgeschalten haben? Sie haben jetzt diese neue Plugin-API, das oder?
Manifest V3, oder?
Ja, genau. Oder? Irgend sowas. Und das kannst du jetzt keine uBlock mehr machen.
Ja, genau. Das ist, wo das quasi herkommt, aber... anscheinend, also ich hab hier das nur verlinkt, weil das auf Hacker News kam, anscheinend war es auch so, dass sie das komplette Plugin rausgeworfen haben aus ihrem Store. Und dann kannst du natürlich auch nicht mehr so einfach installieren. Sie haben gesagt, wegen irgendwie Privacy, bla bla bla, weil Manifest V2 voll Security-Probleme ist oder so.
Ja.
Glücklicherweise, passend dazu, kommt ein bisschen unten später, aber Mozilla hat ihre Terms of Service geupdatet, das heißt, die sind quasi untoter.
Let's go.
Ja, Mozilla hat gesagt, oh ja, nee, haben wir nicht so gemeint. Meint es ja ganz anders, das haben sie jetzt nochmal clarified und das heißt, Firefox benutzen wieder, okay, Chrome so. Nicht benutzen. Chrome ist böse, das ist nämlich diese Multimilliarden-Dollar-Konzern, der alle deine Daten abklaut und dann lieber in Firefox benutzen, die in ihre Terms of Service auszusehen mal was Falsches reingeschrieben haben.
Ja. Gut zusammengefasst. Und schnell auf den Punkt gebracht.
Sorry.
Nice.
So einfach.
Ich gebe mir nächstes Mal mehr Mühe, das noch ein bisschen in die Länge zu ziehen.
Gut.
So, was
dann
noch?
Schon zum 10. Mal tot. Was? Funktioniert das so?
Markus? Ich glaube, irgendwann machst du dann längere Zeitspannen, wo er dann tot ist.
Ja.
Wer ist
also,
es?
Also, zum 10. Mal Terry Pratchett. Also ist einer meiner Lieblingsautoren, deswegen habe ich gedacht, ich erwähne es heute. Ist einfach sehr schade, weil er hat sehr viele, sehr schöne Bücher geschrieben. Unter anderem die Scheibenweltromane.
Ja, aber was würdest du jemandem empfehlen, der noch nie was von ihm gelesen hat, was jetzt nicht auch so ein 600-Seiten-Projekt ist?
600 Seiten sind doch gar nichts. Also bei dem Witz, den Terry Pratchett in Bücher packt, sind 600 Seiten schneller vorbei, als man die Tränen, die man vor Lachen ausdrückt, getrocknet hat. Also
okay, was geht
600
am besten
Seiten
mit,
lohnt sich.
Mit AI-Zusammenfassung?
nein, bitte keine AI-Zusammenfassung. Dafür ist das Zeug zu gut, was er geschrieben hat.
Du bist so ein schlechter Mensch. Du bist wirklich ein schlechter Mensch. Aber so, ja, lass AI zusammenfassen. Ich lese den Scheiß nicht.
Du kannst ja AI sagen, wenn dieses Buch zu lang ist, er macht es auf 100 Seiten, das wird zu lang. Das wird bestimmt super. Du machst bestimmt nur die langweiligen Sachen raus und dann bleiben die guten Sachen übrig.
Es ist einfach alles zusammenhangslos und einfach so kein roter Faden mehr, keine Geschichte mehr, einfach so random irgendwelche Bits und Stellen aus dem Buch von AI zusammengebastelt.
Von ihrer AI, ihres Vertrauens zusammengefasst.
Ja, nee.
Der kennt es eh schon, der kennt eh diese ganzen Bücher schon, das ist ja auch egal, kann auch zusammenfassen dann.
Ja.
Du musst ihm wahrscheinlich noch nicht mehr das Buch geben, kannst einfach sagen, ja, fasse das Buch auf 100 Seiten zusammen, er kennt die ja alle. Das ist kein Problem.
Ja. Gut, aber zurück zu was würdest du empfehlen, wo sollte man anfangen?
Deiner Meinung nach. Schweinsgalopp ist ein sehr gutes Buch und
so, ich habe gedacht, wie man es hätte machen sollen. Okay.
Wie hättest du diese Bücher besser geschrieben, Markus? Erzähl uns, du als Autor.
Heute nicht. Das springt die Sendung.
Gut, fair. Okay.
Welches Buch würdest du den Leuten am wenigsten empfehlen, dass sie es per AI zusammenfassen?
Alle von denen.
Nein.
Also man kann natürlich anfangen. Man kann natürlich auch sich die Reihenfolge angucken. Ich habe sie damals nicht in der Reihenfolge gelesen. Das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Also ich weiß nicht, wie viel mehr Zauber da vielleicht noch reinkommt. Zauber ist ein schönes Wortspiel vor dem Hintergrund, aber also für die Uneingeweihten, der Protagonist der Scheibenwelt-Romane ist Rincewind, ein Zauberlehrling, ein Zauberer, ein Zauberlehrling. Und das erste Buch heißt auch Die Farben der Magie, damit kann man auch sehr gut einsteigen. Ich hatte im Schweinsgalopp und Wachen, habe ich eine sehr gute Erinnerung und was ich wirklich sehr schnell verschlungen habe, war alles Sense. Da geht's um Gevatter Tod mit. Und die Scheibenwelt ist im Übrigen getragen von 4 Elefanten, die auf dem Rücken einer riesigen Schildkröte stehen, die durch das Weltall fliegt.
Okay. In der Zwischenzeit habe ich den Computer gefragt. Also, wenn du auf skurrile Detektivgeschichten stehst, Wachen, wenn du lieber mit dem Ursprung beginnst, dann Die Farben der Magie und wenn du schwarzhumorige Geschichten liebst, Mord.
Mord ist auch gut.
Und Ein gutes Omen hat er jetzt noch gesagt, aber das war in seiner Zusammenfassung nicht dabei.
Tja,
dann haben wir das zum Glück nochmal geklärt. Gut.
Könnte eigentlich auch ein Lesefuß sein.
Stimmt, aber es ging ja eigentlich nur um den Todestag. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so ausführlich.
Du wolltest gar nicht abschweifen, tut mir leid.
Ja.
Sorry, da haben wir
das.
Dafür haben wir davor Zeit gespart, musst du so sehen.
Ja. Na gut.
Gut. Was sonst noch tot? Chromecast. Hatten wir das nicht? War es nicht schon mal wieder tot, immer noch tot?
Ach so. Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht.
Doch, also es gibt doch keine, also die Chromecast, die Marke wurde irgendwie.
Ach so, ja, nee, pass auf, folgendes. Es gibt diese Geräte ja noch.
Ja, also ich habe auch noch welche, ja.
Ja. Und unglücklicherweise ist es durch einen Update-Unfall dazu gekommen, dass diese Chromecasts alle unbrauchbar gemacht wurden von Google. Beziehungsweise, ich glaube, ihre Device-Zertifikate sind abgelaufen.
Ja.
Und tja, das Zertifikat für die Authentifizierung sei abgelaufen, weil die Firmware zu alt ist. Aber Google hat schon ganz tolle Ideen, wie sie es reparieren kann, indem du ein neues Gerät kaufst.
Ja, aber es gibt ja keine neuen, also es ist ja fertig, es gibt ja keine Chromecast
indem
mehr.
Du das alte Gerät nochmal kaufst.
Ja, aber das Zertifikat ist ja dann auch.
Ja, nee, indem du ihre Geräte einfach nicht kaufst.
Ja.
Das ist ihr Trick quasi.
Spannend. Ja.
Chromecast
2 habe ich tatsächlich auch noch. Der liegt zwar jetzt nur noch rum, weil ich habe halt auch ein 3 und ein 4 oder so. Und ich brauche halt nur 2. Einen für einen Fernseher und einer für einen Beamer, aber.
Ist auch. Ja. Also was halt auch irgendwie geil ist, ist, dass du jetzt quasi in diese Geräte einfach eingebacken hast, wie lange die halten. Nämlich mit so einem Device-Zertifikat. Und wenn das abgelaufen ist, tja, well, fat chance. Kannst du leider nur noch wegwerfen.
Da gab es nochmal so einen schönen Fachterminus für geplante Obsoleszenz.
Und das. Tatsächlich so, ja. Das ist halt wirklich geplante Obsoleszenz, weil du planst quasi, wie lange dieses Zertifikat halten soll. Und dann?
Ja.
Tja, dann ist das. Dann war dieses Zertifikat halt mal. Und die Frage ist halt jetzt, wie sie sich anstellen, dass die Geräte nochmal ein Update bekommen mit einem neuen Device-Zertifikat, weil das kann man wohl auch updaten. Aber die Frage ist, ob wie viel Mühe man sich da jetzt noch gibt. Zum Beispiel die erste Generation, das ist jetzt quasi die Chromecast 2, der ist schon, dem ist jetzt quasi passiert, aber die erste Generation ist schon längst abgelaufen und da gibt's gar nichts mehr.
Tja.
Tja. Warte. Ach so, du kannst quasi das Datum auf dem Handy manuell in die Vergangenheit setzen und das Gerät zurücksetzen, irgendwie, und dann funktioniert's.
Boah.
Vorschläge manuellen Download von Zertifikaten. Naja, okay, alles klar. Also, tja.
Schade.
Es gibt also ein Workaround, ja? In Software. Muss doch nicht mal einen Akku haben, damit es nicht mehr lange funktioniert. So praktisch.
Schon ein bisschen Scam.
Ja, das ist ein bisschen Scam. Sehe ich auch so. Wäre schon komisch, wenn so ein Röhrenmonitor irgendwie nach 20 Jahren nicht mehr funktionieren würde.
Also, nee, Zertifikat abgelaufen.
Sorry, ich denke einfach an meinen Gameboy, den ich neulich mit einem Akku-Pack ausgestattet habe, weil, also es gibt da wirklich in der Modding-Szene großartige Sachen. Aber den schaltet man auch heute noch ein und er geht.
Ja, und ist geil.
Ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich den bekommen habe, aber es ist wirklich lange her. Und dann ist das schon schade, wenn man das sieht, diesen Mist mit dieser geplanten Obsoleszenz. Weil es gab einfach Hardware, die wirklich gut lange gehalten hat, die auch immer noch Spaß macht. So.
Okay. Also Game Boy, der Original Game Boy, der ist von 1989.
Ja, genau. Da habe ich ihn nicht direkt bekommen. Es war später.
Ja.
Ja.
Das ist krass lange her, hey, krass. Ja, nice. Ja, das stimmt. Und jetzt, wenn du den Rest anguckst, denkst du so, fuck, das ist leider alles Trash.
Jo. Tja, so sad. Was auch traurig ist, sind Briefe in Dänemark.
Oh ja. Die Dänen so sind einfach sehr, sehr, sehr vorneweg.
Future-mäßig.
Sag ich mal, ja. Jetzt, ja, wer erzählt, was da passiert ist?
Ich weiß nicht, was passiert ist.
Aha, okay, also, alles klar. Die Dänen haben sich gedacht, das mit der Digitalisierung meinen wir ernst. Das machen sie ja schon länger und da wird ja auch oft in Debatten darauf verwiesen, dass in Dänemark ja alles viel besser läuft und bei denen funktioniert's ja auch noch. Ist völlig faszinierend, wie sie das hinbekommen. Und um dieser, ich sag mal, Neiddebatte so aus deutsch-dänischer Sicht noch einen zusätzlichen i-Tüpfelchen oder Sahnehäubchen aufzusetzen, hat Dänemark jetzt beschlossen, sie schaffen die Briefpost ab, weil Briefe sind ja sowieso sowas von nicht digital, dass man das doch besser abschafft, wenn man eine digitalisierte Infrastruktur haben möchte. Und deswegen, was steht als Datum dran, das habe ich nicht mehr im Kopf.
Ende 25 steht oben.
Ende 25, also in weniger als 10 Monaten schaltet Dänemark die Briefe ab. Und das ist echt schnell, ja.
Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich jetzt so eine Postkarte schreibe.
Das geht nicht. Ja.
Das geht dann einfach nicht mehr?
Ich denke nicht, oder? Warum sollte es gehen?
Nee, genau. Das ist interessant, was mit internationalem Briefverkehr eigentlich dann passiert. Ja.
Vielleicht muss dir noch zugestellt werden.
Ja.
Das ist
also Quatsch, die Dänen, also die scannen den und schicken dann an die Empfänger.
Schicken dir eine E-Mail an deinen Gmx-Account oder so.
An dein E-Postfach.
E-Postbrief, genau.
Postbrief. Postbrief. Das ist ein kleiner Zungenbrecher.
Okay, ja, also Hausbesitzer in Dänemark sind allerdings weiterhin verpflichtet, einen Briefkasten vorzuhalten. Unklar ist, was mit internationalen Briefpost passiert. Sie entscheiden noch über einen Nachfolger von der internationalen Post für die internationale Gemeinschaft. Hier, bitte. Wir haben einen Nachfolger für eure Briefe für uns. Wie wäre es, wenn ihr euch die einfach per Fax schickt?
Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie, hier steht sogar, da gibt's wohl, was? Ist das jetzt? Also vielleicht zahlst du jetzt 6, fast 7 Euro für eine Postkarte.
7 Euro?
Ja, nach Deutschland.
Wenn du sie empfängst. Ach so, nach Deutschland.
Nach Deutschland. Wenn du von Dänemark aus deinem Dänemark-Urlaub eine Postkarte nach Deutschland schickst, zahlst du rund 7 Euro für deine Postkarte.
Dann kann ich auch verstehen, dass
für eine Art,
niemand mehr Podcast hört.
Hier, also ihr müsst jetzt alle leider 7 Euro einwerfen für diesen Postkartencast. Und dann geht's weiter.
Also laut irgendeiner anderen Zusammenfassung kostet das 4,90 €, aber vielleicht ist es schon teurer geworden.
Ja, ich glaube, das rund 7-Euro-Ding ist für eine A-Post Express-Ding und dann gibt's halt noch so ein
nächstes Jahr?
5 Werktage-Ding. Aber ja, also ich...
Nee, ich glaube, es ist teurer geworden noch. Die haben es einfach noch teurer gemacht. Und na klar, wenn du dann irgendwie 5 € für einen Brief bezahlst, ja, das ist Quatsch.
Dann will da keiner mehr mitspielen.
Ja. Also ich, keine Ahnung, ich finde, dass die müssen das, dieses Postkarten aus den Ferien von Hand schreiben, ist schon, also, das sind meine Schallplatten.
Tja, nicht aus Dänemark, würde ich sagen. Oh, das ist eine sehr teure Schallplatte.
Ja, tja, da gibt's halt nur eine Schallplatte oder so. Das kann man nichts machen. Hm.
Die Post wird auch gerade nur 1 bis 2 Mal pro Woche zugestellt in Dänemark.
Ja, das ist crazy. Also ich meine, ich bin ja auch für weniger Post und so und für weniger, nee, nicht weniger Post, aber weniger dieses Ding
Rechnung. Auf Papier. Also 1 bis 2 Mal finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Öfter bekomme ich auch keine relevante Post.
Also ich mag keine Post.
Die Stellen,
also früher hat man sich über Post gefreut. Jetzt denkt man so, oh fuck, ein Brief weiß an mich direkt zugestellt. bestimmt schwierig. Irgendwas nicht Gutes. Oh, Steuern.
Nee, aber hier Postkarten und so, ist schon geil.
Ja, wann hab ich das letzte Mal eine Postkarte bekommen?
Ja, weiß ich nicht. Hast du keine Freunde?
Ja.
Ich hab einen Tipp.
Ja, gut.
Ich weiß wann.
Echt? Ach so, doch.
Ja,
doch,
einmal
im
Jahr. Ingo?
Doch, von Ingo, doch, stimmt.
Zum Beispiel?
Dann ist es gar nicht so lange her, das ist ja gerade mal ein paar Monate her.
Genau, an Weihnachten, so eine Weihnachtskarte, auch ganz schön.
Ja, das
stimmt. Also, das ist schon nice. Und das finde ich schon schade, wenn das nicht mehr geht. Aber, tja.
Ja.
Gut.
Und Briefe zum Einscannen, das ist natürlich auch immer kacke. Also,
ja.
Besonders, wenn das so wichtige Sachen sind oder so, wenn irgendwie deine Rentenversicherungsquatsch dir was schickt oder so, dann darfst du nicht mal wegwerfen. Musst du die einscannen und weglegen gleichzeitig, weil die so wichtig ist. Ja, okay.
Gut. Gehen wir weiter zu Untoter der Woche. Haben wir schon ein bisschen vorgezogen. Mozilla.
Genau. Mozilla,
ist wieder cool. Die haben gesagt, we did a whoopsie.
Ja, wir haben es doch gar nicht so gemeint. Jetzt hört doch mal auf, hier uns immer fertig zu machen. Ja. Gemeinheit. Guckt lieber auf Google. Die sind nämlich die Bösen eigentlich.
Ja, aber ich find's gut, dass ihr Public Pressure dann tatsächlich funktioniert und dass sie das tatsächlich dann wieder anpassen.
Ja, das ist schön.
Das heißt, wenn Leute aufpassen, was die so machen, dann können wir sie ein bisschen zumindest in die Richtung drücken, wo wir zumindest noch so einen ganz okayen Browser haben.
Ja, genau, im Gegensatz zu diesen Großkonzernen, wo du überhaupt gar nichts machen kannst.
Ja, genau, weil Google einfach sagt so, ja, dieses Manifest V3 viel geiler. Fickt euch.
Apple, so was auch immer ihr sagt, wir machen einfach.
Ja, also ich meine, Safari ist sowieso kaputt, müssen wir gar nicht. Also gar nicht.
Und dieses Microsoft Chrome, das ist
ja
das gleiche.
Ja. Ist auch einfach. Ja. Mhm. Irgendwas. Ja. Gut, was sonst noch untot?
Ich einfach, ist nicht ganz so technisch, aber ich fand die News so schön. Mammuts. Also zumindest Mammutfell.
Und nice.
Zwar gibt es so ein US-Startup, die eigentlich gerne Mammuts wieder zurück auf die Erdoberfläche bringen wollen, in lebendig. Und sie haben jetzt einen kleinen Schritt dahin getan und haben nämlich genetisch veränderte Mäuse gezüchtet, die mammutähnliches Fell tragen.
Sie sehen einfach ultra flauschig aus. Sie haben einfach flauschigere Mäuse gemacht. Das sind keine Mammuts. Sorry.
Ja, die Headline ist schon so ein bisschen stretch mit, aber wir haben hier Mammuts und dann so, ja, also eigentlich, was wir gemacht haben, sind so kleine Mäuse und die haben so ein Fell und es ist ungefähr ein bisschen so wie ein Mammut, aber vielleicht ist es einfach nur eine flauschige Maus. Naja.
Die neuen Eigenschaften, also dieses Fell, das stammt aus den Genen ausgestorbener Mammuts.
Das würde
also,
ich jetzt auch behaupten, ja.
Die Sache ist halt, wenn du so ein Meerschweinchen oder so nimmst, das hat bestimmt auch Gene von irgendwelchen Mammuts, ja.
Aber nicht so, weil die Wissenschaftler hier, die haben sich auf 10 Gene konzentriert, die mit Haarlänge, dicke Textur und Farbe in Verbindung stehen. Also die machen wirklich Gen-Fine-Tuning an der Stelle.
Ja, gut. Ja.
Okay, Chef.
Ist das so ein amerikanischer Wissenschaftler, haben herausgefunden, dass
dass Ratten, dass das Mäuse, wenn die so ein Fell haben, echt flauschig sind.
Vielleicht. Und also sie gestehen in dem Artikel auch ein, dass der Weg noch ganz schön lang ist, weil ein Mammut ist halt
sind
mehr.
Mäuse.
Ein Mammut ist viel mehr als ein Elefant im Pelzmantel. Also es reicht halt auch nicht, diese Haare jetzt auf den Elefanten zu transplantieren. Das,
du kannst einfach auch nicht nur ein Elefant, das ist eine Maus. Das ist kein Elefant.
Ja.
Wie war das Sprichwort hier mit Mäusen und Elefanten? Ein Elefant aus einer Maus machen, eine Maus aus einem Elefant machen? Oder vielleicht halt einfach ein Mammut aus einem Elefant machen?
Aus einer Maus ein Mammut machen,
genau. Okay, alles klar. Nee, macht total viel Sinn. Ja, also ich glaube, sie haben einfach nur versucht, neue Haustiere zu entwickeln und das haben sie geschafft. Die sind nämlich echt flauschig. Und Ersatz für Meerschweinchen läuft bei denen auf jeden Fall.
Flauschmäuse.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass sie jetzt halt hunderte, tausende von denen züchten, dann können sie diese an Elefanten kleben und dann hätten sie einen Mammut, oder?
Ich denke schon, ja.
Ja, ich glaube auch. Also ich werde denen mal schreiben, dass sie das einfach machen sollen, dann sind sie nächstes Jahr fertig.
Oder die züchten quasi diese Mäuse, dass die so eine Form von einem Mammut nachbilden, wenn die sich übereinander setzen, wie so ein Endgegner. Davor hast du immer nur diese einzelnen kleinen Mäuse getötet und dann kommt aber so ein riesen Monster-Mammut-Maus-Tier.
Ja.
So stelle ich es mir vor.
Nice.
Dark Souls-mäßig quasi. Mhm.
Ja.
Aber sehr absolut. Flauschig einfach.
Ich weiß nicht genau. Und auch ein bisschen süß und so, weil super aber flauschig und aber halt auch groß. Ja? Gut. Haben wir noch einen Take zu Mammuts?
Ich glaube, es ist fertig.
Wir haben alles Relevante zu Mammuts
bleibt
gesagt.
Bleibt weiterhin der einzige Vertreter und so.
Ja, okay. Ja. Gut, dann kommen wir zu AI der Woche. Oder AI der Woche.
Mhm, das ist gut, das hast du super gemacht. Und zwar, was haben wir denn?
KI?
Ach so, genau. KI verhilft Callcenter-Mitarbeiter in Echtzeit zu akzentfreier Sprache. Das ist die Überschrift von Heise und ja, ist auf jeden Fall ein Anwendungsfall von KI, wenn du deine Callcenter-Mitarbeiter nicht komplett wegrationalisieren willst, aber du die trotzdem nicht anständig bezahlen willst, dann zack, machst du einfach deren Akzent weg und schon hast du perfekt Englisch oder perfekt Deutsch sprechende Mitarbeiter. Ja.
Funktioniert das gut? Weißt
keine
du,
Ahnung.
Da, ja, ich würde mir jetzt irgendwie so ein Vorher-Nachher, wo man sich das anhören kann, aber ich sehe das jetzt gerade so auf die Schnelle, sehe ich das zumindest nicht.
Nutzt Teleperformance KI.
Ja, ich kann auch sagen, ich verkaufe dir hier so ein Stück Software und das macht deinen Akzent besser. Wir könnten sowas vielleicht brauchen, dass der Inhalt besser wird oder so.
Ja, hier dass sie dir Podcast auch tatsächlich helfen können, das wäre noch ganz nice.
Ja. Aber
meistens ist es ja das erste Level Support und die helfen dir auf jeden Fall nicht so richtig, wie du das gerne hättest.
Ja, das
speziell technischen Problemen.
Ja, jetzt ich muss auch ganz ehrlich sagen, das meistens ist tatsächlich nicht das Problem, dass die halt nicht so gut Englisch reden, das Problem ist ja, dass sie halt auch nicht so genau dir weiterhelfen können.
Ja, genau, dass sie auch gar nicht die Befugnisse haben, dir da weiterhelfen zu können,
ja,
selbst wenn sie wollten. Ja. Selbst wenn sie vorher der Supercrack wären und alle Computerprobleme verstehen würden, dann können sie sagen, es soll kann ich auch nicht machen.
Ja.
Ja, kann ich auch leider nicht helfen.
Tja, aber ja, ich meine, interessanter Anwendungsfall.
Interessant, ja genau, ob das jetzt ein guter Anwendungsfall ist,
Ah, wenn wir bei AI sind, ich werde es hier einfach reingrätschen, weil ich sehe, du hast es nicht, der Anthropic CEO hat gesagt, es gibt irgendwie noch neun bis zwölf Monate und dann ist 90% von allem Code ist von AI.
Hat das nicht letztes Jahr auch schon gesagt?
Ja.
Ich glaube schon. Also, ich glaube, es war ein anderer. Es war nicht der gleiche, ich glaube, die haben einen neuen CEO oder so, irgend sowas. Es ist nicht der gleiche Typ, aber ja, also irgendjemand hat es auch schon gesagt und das ist jetzt halt auch schon mehr als, 3 bis 6 Monate.
Nur 3 bis 6 Monate.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das einfach nicht ist, weil weniger Code von Menschen geschrieben wird, sondern weil einfach so viel Code AI generiert wird, dass diese prozentuale Verschiebung durchaus stattfindet. Das heißt aber nicht, dass wir weniger Entwickler brauchen und Entwicklerinnen, wovon wir sowieso immer noch viel mehr brauchen.
Ja, die Frage ist halt quasi, wie viel Shitcode dann von, also wie viel qualitativ hochwertige Code und wie viel Shitcode von AI generiert wird. Wenn du natürlich sagst, okay, jedes Mal, wenn du irgendwie ein Sprachmodell nach Code promptest, dann ist das Code erstellt, ja, dann ist auf jeden Fall 90%.
Ja,
weil wenn du ihn quasi noch ein zweites Mal fragst, sagst du, hey, das funktioniert das überhaupt gar nicht und dann gibt er dir nochmal irgendwie 100 Zeilen Code, ja, dann ist es auf jeden Fall mehr Code, als du den ganzen Tag schreiben wirst.
Ja.
Also ja, du musst quasi nur auf die Metrik schauen, würde ich sagen, ja.
Ja, genau. AI is writing 90% of the code in den nächsten 3 bis 6 Monaten und in 12 Monaten wird aller Code von AI generiert.
Aller Code.
Und irgendjemand, ja. Und irgendjemand.
Dann 20% in 14 Monaten oder was?
Ja, irgend sowas, genau. I mean, nearly all code may be generated. Das ist natürlich auch wieder so super klares vielleicht. Aber irgendjemand hatte den lustigen Take und dann schaust du halt irgendwie bei Anthropic auf die Seite und die hiren halt immer noch auch ganz viele Software Engineers. Also, wenn sie so confident sind, dass das alles mit AI gemacht werden kann, warum, für was brauchen sie dann noch so viele Software Engineers?
Das stimmt.
Ich
glaube, sie haben ihr eigenes Produkt noch nicht verstanden.
Keine Ahnung.
Oh fuck, wir brauchen die Leute gar nicht, was ist für Quatsch? Ja.
Also ich meine, ja, das ist ein cooles Tool und so und das, aber das, ja. Gut, vielleicht auch, ja, vielleicht ist ihre Definition von Codeschreiben wirklich auch so, wie du das beschrieben hast, mit, ja, du hast
prompte
es halt,
mal.
Das ist halt mal gepromptet und dann ist es AI written, aber das halt
ja.
auch.
Ja, die Frage ist halt, ob das tatsächlich genutzt wird oder ob es halt einfach nur getrashed wird oder nie weiter genutzt wird.
Ja, das ist halt schon auch immer noch oft falsch. Also, muss man halt schon auch
so
sehen.
So
also,
viel Scheißcode.
Das ist so, das schlägt so viel, ich musste letztens, eigentlich ist es so ein ziemlich easy Problem. Ich wollte einfach so ein Retry-Mechanismus für so eine Python-Funktion. Ich wollte halt, dass das, wenn das irgendwie, gab da halt so eine Fehler-Condition.
Eine Enterprise-Loop.
In dieser Fehler-Condition, genau, weil das connected halt auf so ein Netzwerk-Ding und das Netzwerk-Ding kann halt noch nicht ready sein, wenn man versucht zu connecten und dann soll es halt ein bisschen warten und dann soll es halt nochmal probieren und dann soll es halt n-mal probieren und dann halt aufgeben und dann halt einen Fehler geben und so. Mhm. Und am Ende, also ich habe gedacht, ich habe irgendwie angefangen, ich wollte das selber machen. Dann war es war halt so, von irgendwie, wie es im Code strukturiert war, es war so ein bisschen komplexer. Und ich habe dann so irgendwie angefangen, dann hatte ich so ein bisschen Mühe, wie will ich das irgendwie strukturieren, wie will ich das irgendwie schlau bauen. Dann habe ich gedacht, das ist ja eigentlich irgendwie perfekt. AI kann das bestimmt. Habe ich das irgendwie in AI reinkopiert, gesagt, hey, mach das mal. Es war einfach, ich habe es dann irgendwie 2-3 Mal probiert. Alle 3-4 Lösungen, die AI vorgeschlagen haben, waren halt Garbage. Hat halt irgendwie gar nicht das gemacht, was es sollte.
Hat nicht auf dein Problem gepasst. Also.
Hat nicht auf mein Problem gepasst, hat nicht funktioniert. War irgendwie super overengineered, hat irgendwelche Libraries benutzt, hat einfach gesagt so, ja, hier, zieh doch einfach diese riesen Library für diese eine Funktion hier rein. So, ja. Und am Schluss habe ich es dann irgendwie einfach nochmal selber überlegt.
Hast
und
selber drüber
selber gebaut,
ey.
Weil es war so, hä?
Ja, das ist schon krass, ja.
Das,
also.
Darum, ich sehe es einfach noch nicht. Also ich wäre voll bereit hier zu sagen so, ja, komm, hier AI. Dann muss ich das nicht selber, aber ich...
Ja, besonders in Sachen, wo man nicht so mega firm drin ist, ja, wenn man quasi die ganze Zeit C-codet, ja, und dann halt irgendwas in Python kurz anfassen muss, dann ist schon gut, wenn Mr. Computer dir helfen kann, aber wenn halt selber ein bisschen behindert ist, das ist immer ein bisschen
kacke. Mr. Computer kann halt auch einfach nicht programmieren, also ist so, das ist so ein bisschen wie, ja, wenn du dann halt irgendwie deine Auszubildenden fragst und so, die bekommen das normalerweise dann schon auch irgendwie hin.
Nachdem du den 5-mal erklärt hast, was die einfach eigentlich
genau,
tun sollen.
Genau, aber das ist halt so ein bisschen. Und bei Auszubildenden hast du wenigstens so, die lernen das dann halt dazu. Das heißt, die werden halt tatsächlich besser. Du kannst denen tatsächlich was beibringen. Dein Sprachmodell bleibt halt so dumm, wie es ist.
Ja, wenn du es nochmal halt nach der gleichen Frage fragst, dann sagt er genau die gleichen dummen Ideen.
Genau, du kannst es dem dann nicht irgendwie beibringen oder so. Beim Auszubilden hast du wenigstens die Chance irgendwie, ja.
Dass der was mitnimmt davon,
ja. Das mal zu erklären und dann kann man das zusammen mal durchdenken und irgendwie zu einer guten Lösung kommen. Und das nächste Mal können die das dann auch. Weil das halt...
Ja. Ja, oder die beschäftigen sich halt noch den ganzen Abend damit und erzählen dir am nächsten Tag was sie im Netz gefunden haben, was du ja, noch voll. Nicht wusstest. Und das macht die AI halt so nett nicht, eigentlich ja. auch nicht. Ja.
Vorteil stimmt, von...
Wo man aber schon sagen muss, wo die schneller sind, gerade wenn man sich in dem Bereich nicht kennt, es ist meistens schneller, eine AI zu fragen, als API-Dokumentation zu lesen.
Ja. Oder zu googeln. Und dann auf Stack Overflow
Zusammenhänge verstehen, komplexere APIs und das Ganze zusammenfügen, ja, da muss man nochmal nachfragen. Und ich hatte ja neulich im Chat gefragt wegen diesen RBL-Lists für Postfix und der Ingo hatte mir was geantwortet, dann habe ich der AI noch gefragt, wie ich das da einfügen kann. Dann hat er mir auch was vorgeschlagen, wie man das erweitern kann und stellt sich raus, das gibt's in der Postfix-Config-Syntax gar nicht. Also sie sinniert sich halt auch gerne nochmal was zusammen, was nicht stimmt. Das, damit muss man rechnen. Und ich habe das Gefühl, dass man trotzdem schneller ist. Also selbst mit dieser Extra-Schleife, anstatt selber in die Postfix-Doku abzusteigen und so, das ist schon eine Beschleunigung. Also als Assistenzsystem denke ich schon, dass die Dinger was bringen. Aber eben nur oder vor allem erfahreneren Entwicklern, die ein gutes Gefühl dafür haben, an welcher Stelle man selber nachdenkt, selber die Doku liest und an welcher Stelle man mal gerade die AI fragt. Oder man fragt immer mal kurz die AI und kann dann schon abwägen, ja, okay, das führt jetzt zu was. Oder man bricht gerade ab und muss sich mit einer anderen Frage den Link zur Doku geben lassen oder so.
Ja, also ich denke auch als Tool hat das schon Potenzial, ja, auch quasi nicht aus dem Tool, was du gerade verwendest, rauszugehen und dann nochmal irgendwo anders hinzumüssen, sondern das so integriert ist, quasi wie Google, nur ohne Browser, ja, schon okay. Also es kann auf jeden Fall funktionieren, aber für viele Sachen, wo es quasi behauptet wird, dass es voll die beste Sache seit geschnitten Brot ist, ist es einfach nicht, ja.
Tja, es ist einfach noch nicht da, wo, ja, es ist nicht, also ich sehe das nicht in den nächsten 3 bis 6 Monaten, aber, dass 90% von meinem Code von AI. Oder also ich meine, was ich mir natürlich auch vorstellen kann, es gibt diese Jobs vermutlich schon, wo halt super viel Basic Boilerplate Code geschrieben wird. Aber da hätte auch normale Automatisierung halt super viel, ja, da kannst du auch mit normaler Automatisierung halt super viel reißen, indem du das halt einfach wegautomatisierst. Und das jetzt mit AI ist halt ein bisschen einfacher, das zu machen, aber ja, weiß ich nicht.
Aber also ich meine, wenn du hier auf Hacker News und so unterwegs bist, da gibt es schon Leute, die einfach quasi, ja, die so hart davon überzeugt sind oder irgendwelchen kranken Scheiß mitmachen. Die Frage ist halt, wie viel du brauchst, dass du an dieser Stelle bist und ob du das dann tatsächlich noch weiter benutzen kannst oder ob es quasi alles nur Projekte sind, die halt einmal erzeugt wurden und dann halt direkt getrashed werden.
Ja.
Ja, also das, ja, Sachen tatsächlich in Produktion dann weiter zu verwenden, weil die nützlich sind und quasi in das Gesamtpaket reinpassen, ist natürlich immer noch eine andere Frage.
Tja, werden wir sehen. Was wir auch sehen, was gibt Gibberlink? Was ist Gibberlink? Was ist ein Gibberlink?
Also, pass auf, stell dir vor, du rufst jemand an.
Ja, nee, stell ich mir schon
aber
mal nicht
vor. Aber das bist nicht du, sondern das ist dein Computer.
Was?
Ja, und ruft
einen anderen
an.
Computer an.
Das ist aber keine Person, das ist noch ein anderer Computer. Aha. Also und dann merken sie, oh fuck, wir sind 2 Computer.
Ja,
wir können doch einfach Computersprache API, machen.
Ja. Ja, also ich will jetzt nicht super der Hater sein, aber es ist nicht einfach so eine API, wo so ein Computer mit einem Computer spricht.
Ja, könntest du schon machen, aber du hast schon angerufen. Und bevor die Computer sich wiederfinden im echten Internet, kannst du denen auch quasi einfach über Morse-Code was übertragen hast. Genau. Das ist auf jeden Fall die Idee von Gibberlink. Und es soll Telefongespräche effizienter machen, wenn 2 Computer miteinander computern.
Ja.
ist natürlich, also wenn man sich das anhört, ist natürlich super creepy, weil er sagt, also einer so, hey, du bist doch ein Computer, und der andere sagt, ja, du bist auch ein Computer. Oh, wie wär's, wenn wir Computersprache zusammen computern?
Es ist einfach richtig, es ist richtig dumm.
Man sieht, piep, 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 so Modem-Geräusche.
Ja, das ist doch einfach ein Rückschritt. Wir sind doch von diesem Audiosignal haben wir uns doch weiterentwickelt und gesagt, hier, es gibt doch bessere Wege, um Signale, so digitale Signale zu übermitteln. Und jetzt machen wir das einfach nochmal wieder, einfach weil, weiß ich nicht so genau.
Ja, weil die Computer haben sich ja jetzt eh schon angerufen und bevor die quasi irgendwie ein HTTP-Endpunkt REST-Interface ausmachen, wo die übereinander miteinander kommunizieren, könnt ihr auch einfach miteinander computern.
Ja. Na?
Akustik-Koppler for the rescue. Oh. Definitiv.
Ja. Ja. Mhm. Die Zukunft von gestern, jetzt.
Ja.
Irgendwie so.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Also das ist was, was wohl als Idee jetzt aufgekommen ist. Das Ganze, wie gesagt, nennt sich Gibberlink. GG-Wave ist das Kommunikationsprotokoll. Das ist eine Open-Source-Library, gibt es dafür, wo du dann auch Computern mit anderen Computern kannst. Und tja. Kannst du so machen.
Toll, toll diese Zukunft. Was haben wir sonst noch?
Reicht es nicht? Es ist so viel Zukunft. Okay, achso, genau.
Noch ja, mehr, aber du hast ja noch mehr AI, mehr Zukunft.
Restarting the server. Okay. Genau, eins ist noch, es gibt ein neues Open-Weight-Modell basierend auf DeepSeek und dem anderen Ding, wie heißt das nochmal? Fuck, hier ist das andere Teil. Quen und die beiden zusammen irgendwie plus Reinforced Learning Magic viel besser als alles andere und voll viel kleiner, also 32 Milliarden Parameter, das heißt, es passt quasi in so eine Nvidia 4090 rein, also mit 20 Gigabyte und das ist quasi immer so ein Sweet Spot, wenn du so eine Grafikkarte hast natürlich. Und also das heißt, du brauchst quasi nicht die riesen fetteste Grafikkartenfarm, um dieses Modell zu fahren, sondern du brauchst quasi nur einen kleinen Computer oder du kannst dir zum Beispiel dieses eine Gerät von Framework holen und da würde das dieses Modell quasi reinpassen. Und wie gesagt, der Output ist ziemlich gut wohl, quasi auf dem Level von DeepSeek selber, was natürlich erstaunlich ist, weil es halt irgendwie 40 mal weniger Größe hat und die du laden musst. Und das ist so der neue, das quasi neue Modell, wenn man ein bisschen Grafikkarte hat, um zum Ausprobieren. Selber getestet habe ich es noch nicht, aber auf jeden Fall spannend, weil es halt nicht bei irgendjemand anders liegt immer, ja. Es liegt quasi bei dir auf deiner Grafikkarte und nicht bei ChatGPT-Servern oder bei Anthropic oder bei, was gibt's noch da? Einen dritten bestimmt, oder? DeepSeek Cloud-Krams. Cool. Kann man auf jeden Fall ausprobieren. Kann es auch in den CPU laden. Man braucht quasi nur die 20 GB RAM und das ist trotzdem noch relativ schnell, weil das Modell ziemlich klein ist.
Was ganz aber cool ist. Die wichtige Frage ist, kann dieses AI-Modell jetzt auch dieses neue Gibberlink? Kann es dann direkt mit einem anderen AI-Modell sprechen?
Ich denk schon, ja.
Ich glaube auch.
Ja, das hat es quasi in seinem Korpus hat es das bestimmt schon drinne. Oder ansonsten sollen sich halt auf was anderes einigen, auf Morse oder auf Modem-Sprache oder was auch immer, ist ja scheißegal, ja.
Mhm.
Kann sich ja was ausdenken. Die zwei Sprachmodelle, die können es ja abklären.
Und dann haben wir noch, dann ich habe Magnus noch AI gelesen und gedacht, das ist vielleicht so eine Schach-AI, aber.
Nein, das ist einfach, weil es im Moment so durchs Dorf getrieben wird, mal wieder was Neues aus der AI-Welt, ist Manus AI. Das ist eine chinesische Bude, die behauptet, einen richtigen General AI Agent gebaut zu haben. Und da ist halt extrem viel Media-Buzz drüber unterwegs gerade. Und ich habe gedacht, deswegen erwähnen wir es einfach mal, damit man das Schlagwort mal gehört hat. Das Spannende ist, dass sie so auf diesen Agent-Zug aufspringen und sagen, ja, die Chatbots sind jetzt durch. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass die AI wirklich zu einem Assistenten werden kann und versprechen, dass sie eine
in eine Website, eine Umgebung dafür gebaut haben. Man kommt nur per Einladungscode rein. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich habe nur ein, zwei Artikel dazu gesehen. Und die gesagt haben, es hat zwar noch eine recht hohe Fehlerrate, aber die Art und Weise, wie es aufbereitet ist und wie intuitiv man dann Tasks dem Ding geben kann und davon unterstützt wird, das wäre schon eine andere Herangehensweise, als es die Chatbots machen, und deswegen sehr erfrischend. Ich bin mal gespannt.
Okay. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Mhm. Also kannst du dann mit dem, also was kannst du denn mit dem dann anders machen? Ich check's noch nicht so ganz. Was kann es dann mehr als jetzt zum Beispiel dieses ChatGPT?
Bei ChatGPT, so wie ich es verstanden habe aus den Artikeln, ist es bei ChatGPT ja so, dass du viel auch darüber nachdenken musst, wie du es promptest, damit du mehr als nur diese satisfying Answers bekommst. Und das hier ist wirklich darauf aus, so über mehrere Schritte hinweg Kontext aufzubauen und dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Also ein Beispiel war wohl, dass es sich Inputs als Knowledge merkt und dann später noch in die Auswertung mit einfließen lässt. Und es fragt aktiv nach und
okay,
muss
ja, das
nicht
ist auf jeden Fall mehr
werden.
als die anderen Modelle, also die ganzen anderen Sprachmodelle gerade machen, die dir halt irgendeine Antwort geben, die irgendwie zu deinem Zeug passt, ohne da jetzt zu versuchen, eine richtige Antwort oder eine gute Antwort zu geben, ja, sondern einfach nur eine Antwort. Ja, das
genau. Schon und dieses Nachfragen, das glaube ich, das wird schon wirklich spannend, wenn man wirklich vom Gegenüber nochmal, wenn man merkt, das baut sich ein Modell auf und stellt fest, hier ist eine Lücke, hier stelle ich lieber erst nochmal eine Frage, bevor ich eine Antwort gebe.
Mhm. Ja, das ist cool. Es gab's ja auch bei den Bildergeneratoren, da gab's ja auch x Generationen, die dann halt immer weniger Prompting notwendig gemacht haben, und so hoffe ich, dass natürlich auch passiert das bei den bei diesen Modellen hier. Aber die Frage ist halt, also je weniger Kontext du gibst, desto schwieriger wird es natürlich auch für den Textvervollständiger, den Text zu vervollständigen. Deswegen quasi das Nachfragen für Lücken ist, denke ich, kann funktionieren. Sobald du was hast, sag mal Bescheid dann.
Ja.
Ja, cool. Gut. Aber sie haben jetzt nicht gesagt, dass sie General AI Quatsch oder sowas gemacht haben.
Nee, mit dem Buzzword sind sie nicht um die Ecke gekommen. Es geht um den Ansatz mit so einem Agentenansatz, bessere oder eine intuitive, bedienbare AI anzubieten.
Mhm. Naja, okay. Irgendjemand anders, und eine andere chinesische Firma hat auch gesagt, dass sie jetzt hier quasi General AI sich auf die Fahne geschrieben haben oder sowas, aber das alles immer nur Bullshit-Bingo, ja, weil das alle gerade sagen.
Tja, 3 bis 6 Monate.
Hm.
Du bist dann ein Hater.
Ja, und dann 14 Monate 120%.
Genau.
18 Monate 200%. So viele AI.
200% sind möglich.
Ja, sind möglich. Vielleicht kommen wir sogar auf 205%.
Ja. Und ein Vorteil ist wohl noch, oder ein Unterschied auch, dass sie, um dieses Agentenmodell abzubilden, haben sie nicht ein KI-Modell, was sie verwenden, sondern abhängig von der Aufgabe verwenden sie unterschiedliche Modelle. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Flexibilität, als ein ChatGPT-Chat-Fenster bietet.
Aber sie benutzen quasi auch nur Claude von Anthropic und Qwen, oder? Irgendwelche fine-tuned Version of Qwen.
Ja, in diesem fine-tuned Version liegt meinem Verständnis nach schon der Unterschied, dass sie unterschiedliche getunte Varianten davon dann haben.
Ja, okay, also das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, und das ist auch, denke ich, der nächste Schritt, dass du quasi einmal abklärst, was gemacht werden soll, quasi als so generelles Sprachding, und danach dann abbiegst in so domainspezifische Modelle. Und die sind halt voll schnell, aber die können halt das Ding voll gut, was du willst. Und das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und für diese Abklärung kannst du ja auch schon kleinere Modelle benutzen. Und
die müssen ja nicht alles wissen. Ja.
Serialisieren von Modellen kommst du auch zu einer energieeffizienteren Auswertung der Aufgaben oder Erfüllen der Aufgaben.
Das ist halt auch so, ja, quasi beim Gehirn ist ja auch so, dass nicht immer das komplette Gehirn alles macht und immer aktiv ist, sondern halt nur bestimmte Teile, die halt auch tatsächlich gerade benötigt werden. Ja, okay, cool.
Gut. kommen wir zu den News.
Was haben wir?
Wir haben Android-Phones.
Android-Phones, das ist gut. Ich habe ein Android-Phone.
Ja, und je nachdem, welches Pixel-Android-Phone du hast.
Welches brauche ich denn?
Du fragst Dinge. Ich glaube, ein neueres, was du hast.
Ach, scheiße. Wie neu muss es denn sein? Ich hab erst letztens Updates bekommen für 4 oder 5 Jahre oder sowas. Die erste Update-Erweiterung, das hatten wir.
Du müsstest das latest Pixel-Devices.
Oh, nee, so weiß ich nicht.
Running Android 15. Und zwar, was bekommst du, wenn du das hast?
Ich habe Android 15.
Du bekommst ein Debian Linux in deinem Android.
Okay, alles klar. Ja, gut, nice. Ja. Danke.
Das ist schon, also Linux auf dem Desktop, Linux auf dem Phone, das ist...
Linux auf dem Phone, Mann. Ich meine, Android ist ja quasi ein Linux.
Ja, aber du bekommst jetzt halt so ein
echtes Debian Linux.
Ja, du bekommst so eine VM auf deinem Phone mit einem echten Debian.
Was? Ich bekomme eine VM auf meinem Telefon?
Ja.
Was?
The Linux Terminal runs on top of a Debian Linux virtual machine. This enables you to access a shell interface directly on your Android device.
Das ist ein Android Subsystem für Linux, oder was?
Ja. Ja.
Was nicht immer alles geht.
Genau. es heißt,
Sie haben es nicht so genannt, oder? Das haben sie verpasst.
Ja, das haben sie verpasst. Es ist das Android Virtualization Framework. Und das sind halt APIs, die dann Android halt erlauben, Operating Systems laufen zu lassen. Vielleicht kannst du dann irgendwann mal ein Windows auf deinem Android.
Ja, geil.
Kannst du ein Windows 11 oder ein Windows, ein Windows 17.
Und dann kann ich da Windows Subsystem von Linux drauf.
Genau.
Yes. Oder da kann ich dann so einen Android Emulator starten.
Kannst du wieder von vorne beginnen.
Genus, oh scheiße.
Ja. Aber ja, also ich meine,
Kacheln.
Finde ich interessant.
Wo muss ich ihn jetzt hier drücken, damit ich das bekomme?
Das ist halt die Frage. Also eben, es steht, du brauchst
Android 15 habe ich. So, muss ich drücken.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Aber ja. Weil sie sagen auch the latest Pixel Devices. Was irgendwie vermutlich 8 und 9.
Ja, das habe ich nicht. So ist.
Aber ja, was sagen sie? Sie sagen, du müsstest.
Okay.
Also du hast diesen Developer-Mode, wo du in Settings gehst und dann gehst du About Phone und dann siebenmal, genau. Und dann Settings, System, Developer, Linux, Development Environment. Und wenn du das nicht hast, dann ist dein Phone vermutlich noch nicht.
Oh nein.
Noch nicht ready.
Wo kann ich denn sehen, ob mein Telefon dieses Android Virtualization Framework überhaupt unterstützt?
Das weiß ich nicht, sagen. Bla, bla. Aber ich meine, es ist, I guess, eine Frage der Zeit, dass ich nehme an, das wird für die Eltern Pixeln, also für die es jetzt noch nicht geht, auch kommen. Und vermutlich für viele Phones, die dann halt auf Android 16 laufen. Und ja, also ich meine, ein richtiges Betriebssystem in deinem Android, warum nicht?
Hat was, ja.
Also zumindest lustig und ich meine, es geht ja schon, also Phones werden gerade so im, sagen wir, du bist halt so Manager oder so und alles, was du machst, ist halt so ein bisschen E-Mails und ein bisschen Slides. Wie viel du da wirklich brauchst, ob du dann nicht irgendwie so ein dass du dein Phone halt in so eine Docking Station steckst und dann halt einen richtigen Bildschirm und Tastatur und Maus hast.
Ich glaube auch, dass es dahin geht.
Für ich deine Calls, für deine
ja.
und
ja, oder ja. auch oder auch quasi Security, ja, du kannst ja quasi sagen, ja, du bootest deine super wichtig VM, wo nur die wichtigen Sachen drin sind und zum Beispiel dein Key für dein 1,5 Milliarden Ethereum, ja, den kannst du ja dann da rein tun. Und deine Facebook-Seite kannst du dann auf dem anderen Ding, in der anderen Virtualisierung laden.
Genau.
Also es gibt und das gab's ja auch mit Cubes, oder? Hieß es Cubes? Cubes.
Es gibt dieses eine OS, ja. Ich glaube,
war's Cubes OS? Ich glaube, es war Cubes OS.
Kann sein. Es klingt nicht falsch, aber ich würde mich da nicht festlegen.
Ja, genau. Security through isolation, das war genau das. Also ich meine, das funktioniert auf jeden Fall. Und wenn sie es dafür benutzen, warum nicht?
Ja, also es gibt, glaube ich, ganz viele lustige Dinge, die man damit machen kann. der Artikel hier auch predicted, dass halt Google vielleicht Android und Chrome OS merged zu so einem hybriden Smartphone Desktop OS. Ja, werden wir sehen. Und ich meine, ja, ein richtiges Linux auf dem Phone, schon auch lustig.
Ist schon okay. Was wohl gerade noch nicht funktioniert, ist grafische Oberfläche.
Tja.
Aber es soll wohl auch kommen.
Ja.
Das ist quasi nur der erste Schritt. Deswegen auch hinter Developer Options noch versteckt.
Ja, ja, also es ist halt super neu. Aber es kommt wohl.
Mhm. Was haben wir hier noch? Open Cloud.
Own Cloud.
Ja. Über Open Cloud hatten wir gesprochen, denke ich.
Ja.
Und da gibt's jetzt aufgrund des Namens ganz schön Unruhe im Open Cloud, Own Cloud, Next Cloud Lager.
Ja.
Die streiten sich ein bisschen über den Namen. Und ich habe da einfach mal ein GitHub-Issue verlinkt, wo sowohl jemand von der Open Cloud-Truppe als auch Frank Karliczek von Next Cloud drin kommentieren und so ihre Sichtweisen darstellen. ja, ein bisschen lustig ist das dann auch Lilith Wittmann, die ja diese Security-Forscherin, die wir öfter mal erwähnt haben, Podcast auch schon, sich dann irgendwann einschaltet und eine AI-generierte Liste an Namen, die irgendwas mit Cloud zu tun haben, reinpastet und ihnen sagt, ja, ich habe die jetzt mal alle hier genannt, jetzt kann es keiner mehr claimen. Ruhe jetzt im Karton.
Okay.
Ja.
Aber das gewonnen hatten wir auch schon mal mit diesen Musikdingern, wo sie quasi alle Akkorde oder sowas generiert haben. Es war nicht AI, sondern sie haben es einfach nur alle generiert.
Ja, ja.
Aber das hat, glaube ich, es hatte dann vor Gericht aber auch nicht so viel, glaube ich. Ja, gut. Okay, alles klar. Das heißt, jetzt ist fertig oder? Also, was ist jetzt?
Ja,
was ist jetzt der letzte Stand?
Also, ich glaube, im letzten Stand habe ich das Issue mal mitgebracht, weil es ganz.
Man kann auch rein kommentieren. Das ist ja eine tolle
Ich hoffe einfach, dass sich die Communities da jetzt nicht drüber zerlegen. Also dafür ist das Thema eigentlich zu wichtig und auch zu gut, was Nextcloud bis jetzt gebaut hat. Und wenn OwnCloud jetzt einfach noch meint, sie müssen was Eigenes bauen, dann sind zwei oder noch ein zusätzliches Cloud-Projekt sicherlich nicht schlecht für die Welt.
Ja,
mal gucken, wie es rauskommt. Ich hoffe einfach, dass sie möglichst wenig Energie in diesem blöden Streit lassen.
Ja.
Ja, ich das wäre super.
Ich finde es gut, dass in dieser, ist das in der Liste? Es gibt diese, der eine Mensch hat sich gemeldet und gesagt, dass er dieses Kartoffelcloud.com seit 2019 ownt.
Kartoffelcloud.
Das ist schon Kartoffelcloud.com. Das ist schon, also, ich hoffe, da ist irgendeine
OwnCloud,
Nextcloud, ist gar nichts. Ach, Domain Park. Sad.
Aber es wird auf HTTPS redirect. Es kann aber auch sein, dass mein Browser war. Nee, er sagt, could not resolve host. Kartoffelcloud.de vielleicht?
Nee, im Issue steht .com.
Ja,
und bei mir kommt Domain parked.
Ach so, hä, hab ich mich verschrieben oder was?
Doppel F?
Ja, ich hab Kaut, ich hab mich verschrieben. Ich
hast du Kartoffelkraut geschrieben oder so?
Kartoffelkraut.
Also alles das Gleiche.
Da kamst du wahrscheinlich zu Bürger oder so.
Da ist alles sehr deutsch. Tja, okay. Ja, hoffen wir, dass du das, ja.
Nee, kartoffelkraut.com gibt's noch, vielleicht für Ingo. Kartoffelkraut.com.
Ja, statt Keller.io einfach Kartoffelkraut.
Die Kartoffelkraut.
Ja. Kartoffelkraut. Ja. Müssen wir Ingo mal vorschlagen, vielleicht
braucht
er ja noch.
Kann er uns einfach auch.
Die könnt ihr jetzt nachhören. Alle bitte haltet eure Finger still, bevor Ingo entschieden hat, ob er das für seinen Keller.io braucht oder nicht.
Ja. Oder übertragt sie dann dem Ingo, schenkt ihm die für ein Jahr oder sowas.
Für ein Jahr? Wow. Und dann nach einem Jahr nimmt er sie wieder zurück.
Nee, nach einem Jahr übertragt ihr die an den Ingo, dann muss er die selber bezahlen.
Ja. Gut. Was haben wir sonst? Wir haben neue Instruction Sets mit RISC-V.
Ein Instruction Set von der EU ist das.
Hä?
Was?
Nicht?
Was?
Sind wir da nicht?
Was kann jetzt super schnell multiplizieren, oder?
EU fördert Prozessorentwicklung. Wir sind doch da, oder? RISC-V
statt
X. Ja, ja, genau. Ja.
Aber und zwar, RISC-V ist doch nicht ein EU-Ding, das soll ich
nein,
aber
die EU fördert ein Prozessorentwicklungsprojekt. Im Sinne von ihr geografische Unabhängigkeit und so. Und dann
Unabhängigkeit.
das Projekt das für Digital Autonomy Risk Re in Europe. Und 240 Millionen Euro schmeißen sie da drauf, was jetzt in Relation zu den Big Techs irgendwie nicht viel wirkt. Ist aber trotzdem ein Haufen Geld. Und sie wollen drei europäische Chiplets entwickeln. Einen Vektorbeschleuniger, einen KI-Prozessor und einen Allzweckprozessor. Genau, mit einer Firma aus Spanien, Katalanien, aus den Niederlanden und aus Tschechien.
Ja. Ja, okay, nice. Ja. Und damit kriegen wir dann unsere geologische Unabhängigkeit, oder was?
Damit kriegen wir unseren eigenen Geologen.
Geografisch irgendwie so, ja, genau.
Geonomisch. Gnomische Unabhängigkeit.
Die gnomische, ja.
Wir haben unsere eigenen Gnome. Okay, alles klar. Okay, okay. Gut. Yep. Das ist aber, das ist gut, oder? Das ist was Gutes.
Das ist gut, das ist auf jeden
das
Fall
ist
gut.
Das sehr gut, ja.
Ja.
Das ist schön. Und RISC-V, ja, dafür, für das Geld können sie dann einen RISC-V-Chip kaufen oder so. Sind doch immer noch ziemlich teuer.
Nee, RISC-V ist fertig, man, das gibt's überall. zum Beispiel auch in diesen ESP32. Habe ich die Übergang jetzt gut gemacht? Mhm. Oh, nee, kommt später erst. Schade. Naja, egal, ich hab's trotzdem
wir
können
es hochziehen.
Ja,
ja, ja, genau. Im ESP32 sind RISC-V-Chips drin, wenn man nicht aufpasst. Also die haben quasi irgendwann mal umgestellt, hat keiner gemerkt, war auch perfekt. Ja, also weil ja. Die ja so ein...
Ist auch egal.
Ja, genau, ist egal. dann... Oh, der Link ist leider falsch, warte, ich muss noch verkribbeln hier.
Ja, ich habe das aber auch gesehen.
Genau, und genau, was passiert ist, am Anfang war die Überschrift, alle ESP32 werden über Bluetooth gehackt durch irgendwelche Backdoors in den Chip oder so. Das war quasi die erste Überschrift vor, ich weiß nicht, anderthalb Wochen oder so. Dann, vor einer Woche war dann, irgendwelche Instructions im Bluetooth machen den Chip angreifbar und jetzt quasi vor 2-3 Tagen Klarstellung, es gibt undokumentierte Codes in dem Bluetooth in der Bluetooth API fürs Debugging von deiner Applikation quasi, aber du kannst mit diesem krassen, also was ganz am Anfang noch voll die krasse Backdoor war, kannst quasi nichts machen, weil das halt nicht von außen nutzbar ist, also quasi nicht, du hast Bluetooth an und dann wirst du gehackt, sondern das ist quasi ein interner Befehl, mit dem du beim Chip irgendwelche Register auslesen kannst oder sowas. Die sind halt nicht dokumentierend.
Ja, genau.
Also das ist quasi der Weg, wie wir da hingekommen sind. Es war ein bisschen enttäuschend am Ende. Also es werden nicht alle Milliarden ESP32-Chips gehackt über Bluetooth.
Ja. Es ist halt irgendwie, es waren ja irgendwie, was spanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass
spanische, weil hätte man direkt sehen können eigentlich, ja, was soll denn da rauskommen, ja?
Ja, nee, aber ich glaube, dass das große Problem ist halt, dass die halt bei so einer Security-Bude arbeiten, die halt genauso Bluetooth-Sicherheit für so Zeug, so Embedded und so ESPs halt machen und
aber
das halt verkaufen.
Besser wissen sollen.
Und die machen dann halt Marketing damit und das ist halt schon, ich find's schon so ein bisschen nicht so geil, dass das immer so überhyped wird mit, alles kaputt, Backdoor, bla bla, weil, ja, ist irgendwie undocumented, Instructions, ja, du kannst irgendwie das Bluetooth-Zeug damit ein bisschen debuggen und Zeugs senden irgendwie Hostbus, glaube ich. Oder
ja.
So. Aber es ist halt keine Backdoor, es ist halt, ja.
Was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, ist, dass man da darüber dann bestimmte eigene Gadgets bauen kann, irgendwelche anderen Bluetooth-Hacking-Gadgets, indem du diese Low-Level-Funktion verwendest, aber nicht indem du, also mit dem kannst du quasi nicht alle ESP32 hacken.
Ja. Ja, genau. Also du musst halt auf dem ESP sein, um diese Kommandos zu benutzen.
Ja, genau. Und also die Applikation, die darauf läuft, hat auch schon Zugriff auf diesen ESP-Stack, also auf den Bluetooth-Stack. Das heißt, du kannst nicht mehr, sondern kannst quasi nur genauer hinschauen.
Ja. Ja, es ist so, so ein bisschen eine Nichts-News.
Ja, genau. Aber das, wie gesagt, vor anderthalb Wochen war das der krasseste Scheiß, Mann. Da war, wie gesagt, da war es noch so, oh ja, eine Milliarde Geräte von mit ESP32 sind alle hackbar über Bluetooth und du musst Angst haben um all deine Home-Automation-Sachen.
Ja, und dann, ja, Leute müssen dann halt den weniger technischen Leuten dann halt wieder erklären, warum das jetzt kein Problem ist und warum man jetzt nicht alle ESPs wegschmeißen muss und so. Ja, genau. Aber das halt, ja, man, es wird halt auch super viel Arbeit generiert, die man vielleicht in bessere Dinge stecken könnte.
Ja, oder einfach nur chillen auf vom Sofa, wäre auch nice gewesen.
Genau. Aber, wenn wir schon beim Arbeiten sind, 60 Stunden sind schon so.
Beste Arbeitszeit, oder?
Beste Arbeitszeit. 60 Stunden, also unter 60
sind es am Tag.
Ja. 60 Stunden sind für mich auch nur so ein Teilzeitjob, muss ich sagen.
Mhm.
Ja, genau. Worum geht's? Der Google Co-Founder, dessen Name niemand kennt, darum wird er auch einfach Google Co-Founder genannt, hat vorgeschlagen, der will, dass Leute wieder zurück ins Office gehen für 60 Stunden, weil...
In der Woche.
In der Woche, ja.
Oder im Monat.
In der Woche. Weil das der Sweet Spot for Productivity, hat er in so einem Memo gesagt. Und...
Ah, ja.
Ja.
Macht total viel Sinn.
Also.
Leider entspricht das nicht dem deutschen Arbeitsschutzgesetz.
Ja, zum Glück.
Darf ich leider gar nicht.
Ja.
Ich ist quasi mir verboten, so viele Stunden in der Woche zu arbeiten.
Ja. Und irgendwo habe ich einen interessanten Take dazu gelesen, der gesagt hat, dass, also diese 60 Stunden und so, das geht schon, aber das geht halt, wenn du dir das leisten kannst. Also du machst dann halt nicht viel anderes. Also du hast halt jemand, der sich um deinen Garten kümmert. Du hast halt jemand, der dein Haus putzt. Du hast halt jemand, der einkaufen geht für dich. Du hast halt jemand, der deine Kinder abholt und deine Kinder betreut. Du hast halt...
Nee, du hast keine Kinder. Du hast keine Kinder und du hast keine Familie.
Ja, oder du hast
und keine, du lebst auf dem Google Campus. Da wird für dich gewaschen, da wird für dich gekocht. Das, ja.
Aber das ist halt alles so ein bisschen so... Ja, also wenn du viel Geld hast, kannst du das vielleicht machen, aber...
Ja, also ich glaube, was ein großer Punkt ist, wenn du halt komplett hinter der Sache stehst und wenn du nicht einfach nur angestellt bist.
Ja,
wenn das deine Firma ist, dann kann man sich ja schon mal selber ausbrennen, ja, von mir aus. Aber wenn man nur angestellt ist, dann macht das keinen Sinn, ja.
Nee. Aber doch, du bist doch mit Leib und Seele.
Markus
muss das
jetzt sagen,
weil
Markus ist jetzt Chef, oder?
Ich arbeite gern für meinen Konzern.
Du bist mit Leib und Seele für deinen Job da und hier mit dem Arbeitsschutzgesetz, ne? Also du darfst 60 Stunden die Woche arbeiten. Das geht. Also du darfst es halt nicht ein ganzes Jahr im Schnitt die wöchentliche Arbeitszeit darüber. Du musst deine durchschnittliche Arbeitszeit irgendwie auf 48 Stunden bringen. Aber hier schön Crunch-Time, wenn es einfach stressig wird, dann darfst du auch 60 Stunden.
Ich glaube, das geht für einen Monat. Also das kannst du nicht ein komplettes Jahr so machen.
Nein. Nee, dann wärst du ja durchschnittlich drüber. Das stimmt. Ist ja auch gut. Also wer ist denn mit so vielen Stunden produktiv sein in unseren Jobs, also insbesondere, wo es um Konzentration und Kreativität geht, das ist ja, und dann kommt noch sowas dazu wie Work-Life-Balance und man möchte sich ja eigentlich auch wohlfühlen und auch noch andere Reize als nur die visuellen Reize vom Monitor wahrnehmen können. Sprich, gutes Essen und zwischenmenschliche Beziehungen, gute Gespräche. Nein, das geht nicht alles am Arbeitsplatz, um Gottes Willen. Das ist ja.
Zu eurem Take, dass man dann keine Kinder hat, also er hat zwei Kinder.
Sind das... Also macht er was mit denen oder hatte die einfach
natürlich
das ist
nicht.
Schon die Frage.
Also ich meine natürlich nicht, wenn er 60 Stunden in der Woche auf Arbeit ist. Ich meine, ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel.
Wie viele Stunden hast du? Da hast echt nicht mehr so viele Stunden auch am Tag dann.
Da gibt's halt, und also ich meine, ich weiß nicht, wie, also normale Kinder schlafen halt auch irgendwann mal und so und deine Arbeitszeiten sind ja dann auch nicht nur in der Nacht.
Wohnen die Kinder dann mit auf dem Campus?
Das
wird für die dann auch quasi, sind die da auch gechillt, weil wenn er da quasi keiner, weiß nicht, nicht so weit hat, zu den Kindern kann er auch mal vorbeigehen.
Ja.
Zur Mittagspause oder so. Kann man sagen, hallo. Genau da. Ja, also das ist schon
wieder
Tag. Das ist
ein bisschen brain dead.
Ja.
Bisschen, also eben, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das für ihn halt irgendwie der Sweet Spot ist, weil er hat halt super viel Geld, er hat halt jemanden, der ihn zur Arbeit fährt, er hat halt irgendwie drei Nannies, die auf seine Kinder aufpassen.
Ja, und die Sache ist halt auch quasi bei diesen CEOs und sowas, die sagen immer so, ja, ich arbeite irgendwie 100 Stunden in der Woche, aber dann rechnen sie alles in diese Arbeit mit rein, ja?
Ja, ich war so zwei Stunden im Gym,
genau. Mhm. Ja, oder so, ja, ich war mit diesem einen Typen essen und dann war ich Golf spielen und dann war ich nochmal Golf spielen und dann war ich nochmal bei dem bin ich ein bisschen rumgefahren. Das ist quasi für die alles Arbeitszeit.
Ja, ja.
Und da muss man ein bisschen gucken, was jetzt für wen echte Arbeitszeit ist.
Ja.
Und bei dem Typen, keine Ahnung, ob der jetzt der 60 Stunden in der Woche Coder ist, aber ja.
Dann ist es auch viel einfacher, das von anderen zu verlangen. Wenn die eigene Job Description ganz anders aussieht, gerade mit dem Mix an Tätigkeiten, die du gerade beschrieben hast, es ist einfach der Mehrwert für die Firma, den diese Leute durch ihr Networking liefern, der läuft auf einem anderen Level und dann ist Golfspielen auf einmal auch eine Form von Arbeit, weil du einfach dein Netzwerk bespielst.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht, das ist eine ganz andere Liga, als 60 Stunden in der Woche vor Monitor zu sitzen und guten Code zu schreiben.
Das ist auch so der Influencer. Ja, Influencer ist ein Job, ist so, ja, aber ich meine,
Ist
halt
jetzt
auch schwierig, oder? Weil irgendwie so, ja, und dann gehe ich halt irgendwie mit meinem Hund schnell raus und das so, ja, ich meine, wenn du so einen normalen Job hast, dann kannst du das normalerweise nicht einfach so machen. Wenn du so einen normalen 9-to-5 hast, dann kannst du nicht einfach mitten im Tag kurz eine Stunde mit deinem Hund raus und sagen, ja, das ist Teil meiner Arbeit. Und dann gehe ich ins Gym und weil ich da ja auch Content mache, ist das Arbeit. Das ist halt alles so ein bisschen so, ja, kommt halt ein bisschen drauf an, wie man Arbeit definiert. Wenn man halt einfach zu allem Arbeit sagt und sagt so, ja, ich stehe halt auf und dann irgendwie.
Ist quasi schon Arbeit. Ich habe jetzt schon das erste Mal E-Mails gecheckt, ist quasi Arbeiten.
Genau, ist quasi Arbeiten und dann frühstücke ich. Das ist natürlich Teil meiner Arbeit, weil, I don't know.
Warum immer, ja. Aber, also genau, also man muss gut schauen, was da jetzt als Arbeit betitelt ist. Besonders, wenn die Leute halt in solchen Positionen sind, ja.
Ja, ja.
Und es kann ja auch sein, dass er quasi irgendwie zu seiner, wo er ganz angefangen hat, irgendwie war voll krass drin und hatte quasi nichts zu tun, ja, ihm haben die Leute Essen an seinen Tisch gebracht, damit er irgendwie dieses eine Ding noch fertig macht, kann ja schon sein, dass er auch 60 Stunden gearbeitet hat in der Woche und so. Mhm. Aber dass das quasi ein konstantes Ding ist, von einer Tätigkeit, die dir so viel abverlangt, ist halt nicht realistisch und du gehst ja auch daran kaputt einfach, ja?
Ja.
Also, wie gesagt, es geht ja schon immer alles
wert.
Ab und
das
zu.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man irgendwie jedem wünschen kann, dass man sich das bewusst macht, dass es nichts ist es wert, sich dafür kaputt zu machen und seine Gesundheit dran zu geben. Das ist, Und
außer
Gesundheit ist ja sowieso schon Glück. Also wir können ja nichts dafür tun. Also man kann natürlich was dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man gesund bleibt. Das schon. Aber unterm Strich ist es Glück, wie viel Gesundheit uns geschenkt ist.
Ja.
Weil da einfach.
Außer du arbeitest es quasi an irgendwie eine Medikament gegen Burnout.
Ja, also ich meine, Burnout ist ja nicht das einzige Schicksal, was sich ereilen kann. Also das meine ich gerade mit das Glück. Es gibt ja einfach so viel Zeug, was einfach jetzt über dich hereinbrechen kann, was einfach passiert, wo du dann nichts mehr dran machst, außer irgendwie damit klarkommen. Insofern.
Also wie gesagt, wenn du jetzt quasi 60 Stunden an Medikament gegen Burnout arbeitest und wenn das dann fertig ist und du dann quasi nie wieder Burnout hast, ist quasi, das ist der eine Fall, wo ich sage, ist okay.
ja,
unwahrscheinlich. Etwas konstruiert, habe ich das Gefühl, etwas.
Ja. Nur ein bisschen.
Da muss man sich halt entscheiden, ja. Burnout, kein Burnout? Scheiße.
Gut. Dann haben wir noch Rust oder nicht Rust. Und zwar Microsoft hat TypeScript auf Go umgebaut.
Das
haben
heißt
nicht in Rust neu geschrieben. Was
sie haben es nicht in Rust neu geschrieben, sie haben es in Go neu geschrieben, weil Go besser.
Der TypeScript-Transpiler arbeitet jetzt auf Go-Basis. Das Kompilat, was distributiert wird, also was ausgerollt wird, das ist also jetzt aus Go-Code geschrieben, ja?
Genau. Und was sie gemacht haben, ist Also nee, einer der
kompiliert Gründe, einfach zehnmal schneller, oder? Das war die Sache jetzt.
Genau, also das ist der Benefit. Aber was sie gemacht haben, also vorher war, also wo fange ich an? Es gibt TypeScript. TypeScript ist diese Sprache, die JavaScript cooler macht, weil sie addet halt so Types und Type-Checking und halt so ein bisschen ermöglicht es halt großen Firmen, große Codebases in JavaScript zu machen. Oder halt dann in TypeScript. Weil mit JavaScript, das skaliert halt so ein bisschen scheiße, wenn du halt so viele Teams hast und riesen Codebases. Weil keine Typen, keine Interfaces und so sind halt schwieriger, viel Möglichkeiten, Dinge kaputt zu machen. Und TypeScript als Sprache hilft dir halt da, ja, das besser zu machen. Und es gibt und gab schon alternative Compiler. Das war nie so das Problem, dass oder Transpiler von TypeScript das zu JavaScript zu transpilieren. Und was sie jetzt aber gemacht haben, ist ein und der aktuelle TypeScript I guess Transpiler und halt auch Type Checker ist in TypeScript implementiert. Und das haben sie jetzt neu gebaut in Go. Und einer der großen Vorteile ist, dass für riesige Codebases, wie zum Beispiel Visual Studio Code, was halt irgendwie irgendwas um die 1,5 Millionen Lines of Code sind, ging halt vorher irgendwie über eine Minute. Und geht jetzt mit diesem neuen Go-Dingsy nur noch so 7,5 Sekunden. Und das heißt, es ist halt sehr viel schneller. Und wie sie das gemacht haben, ist, sie haben sehr viel auto-generiert aus dem bestehenden TypeScript-Code in Go. Und das war einer der Gründe, warum es Go wurde und nicht Rust, weil es da halt möglich war, von dem existierenden Code, das Tool-Assisted halt in Go-Code zu ändern und dann diesen Go-Code zu maintain. Das heißt, Leute, die sich halt auskennen in der aktuellen Codebase, finden sich halt auch ziemlich einfach zurecht in der neuen Go-Codebase, weil das sehr ähnlich ist. Weil das halt. Und wenn sie das halt in Rust, also sie haben das mit Rust auch probiert und sind dann halt gescheitert, weil das Rust nicht hergibt. Und in Rust hätten sie es halt neu schreiben müssen. Und das würde halt massiv länger gehen, und wäre dann halt im Zweifelsfall nicht so kompatibel wie jetzt. Und halt sehr viel mehr Aufwand für.
Aber sie hätten sagen können, dass sie es in Rust neu geschrieben haben.
Genau, und die einzige, eine der wenigen Downsides ist, sie müssen jetzt halt die ganze Zeit sich rechtfertigen, warum nicht Rust. Aber sonst gibt's eigentlich nicht wirklich Downsides jetzt hier für diesen Use Case, ob du halt das mit Go oder mit Rust machst, das kommt halt ziemlich aufs Gleiche.
Wenn's am Ende zehnmal schneller ist, ist es ja schon okay. Ja. Dann.
Genau. Und ja, also ich meine, es ist eine coole Sache, es ist noch nicht ganz fertig, aber man kann das jetzt ausprobieren. Und ich glaube, sie haben so einen Rollout-Plan, mit TypeScript 7 oder so wird Go, das Go-based, der Go-based Transpiler wird dann, ich glaube, der Default. Und mit 6 ist es dann noch, du kannst das benutzen und es sollte gleich sein, aber halt noch nicht Default. Und ja, ich meine, bei Python gibt es jetzt auch so einen ähnlichen Push, halt Tooling in anderen Sprachen zu schreiben, die halt besser performen. Also mit UV und Rough und so. Mhm. Was in Rust geschrieben wird und also eine coole Sache.
Ja, schneller ist immer gut auf
jeden Fall. Und ja, wenn ihr TypeScript, ich glaube aktuell ist es noch so ein bisschen fricklig, also aktuell gibt's glaube ich auch noch keine pre-built Binaries. Man muss sich das noch selber aus dem Source Code bauen, wenn man interessiert ist. Aber ich meine, es wird kommen. Man kann entweder jetzt schon mit rumspielen oder man kann halt auch noch ein bisschen warten, bis bis das besser läuft. Und was auch wohl kommt und auch ziemlich cool ist für die LSP, diese Language, das Language Server Protocol Dingsy, was halt einem Tool erlaubt, einem Editor Hints zu geben, was halt so anzeigen soll. Das wird mit diesem Go-Dings wohl auch besser, weil vorher war es halt irgendwie einfach in Visual Studio Code eingebaut und hat halt, ich glaube, mehr oder weniger nur da gut funktioniert, weil das TypeScript-Zeug halt dieses LSP predated, also weil das halt vorher da war.
Mhm.
Und jetzt wollen sie es halt auch umbauen und einfach diese normale LSP-Schnittstelle benutzen, wie halt alle anderen Sprachen auch. Das heißt, auch wenn du dann halt zum Beispiel nicht Visual Studio Code benutzt, sondern halt dein NeoVim oder dein Emacs oder dein, was weiß ich.
Nee, es gibt nur die beiden noch.
Gibt nur IntelliJ, irgendwas.
Was auch immer.
Gibt's schon noch. Und die machen halt alle auch LSP und darum funktioniert das dann halt da überall besser.
Ja, das ist doch nice.
Und Leute lieben LSPs.
Das stimmt, ja. Und schneller.
Und schneller. Und höher und weiter. Darum.
Sehr gut.
Finden wir gut.
Okay. Was haben wir noch?
Package Source.
Ah, Package Source, genau. Ich habe gedacht, das ist so ein Ding, wo du drüber reden kannst.
Haha. Ich hab's gesehen und gedacht, nice.
Okay, erzähl doch mal die Trauerpunkte, warum das was Erwähnenswertes ist.
Also was ist Package Source? Package Source ist so ein Package Tree, der, glaube ich, in ziemlich vielen OSs funktioniert. Ist das so? War das der irgendwie in NetBSD drin ist, aber du kannst das im Prinzip auch auf deinem Linux oder auf deinem Mac
theoretisch schon
machen.
Ja, praktisch macht das aber niemand. Ja.
Ja. Genau, praktisch, ja, aber
hat das NetBSD.
Praktisch ist NetBSD, aber wurde es, glaube ich, schon wo Package Source schon auch, wenn du jetzt dein obskures, sagen wir, du bist hier Makefu und du machst ja Makefu OS.
Ja.
Und du möchtest es aber auch irgendwie nicht so dein eigenes Packaging, weil das bist du und irgendwie jemand anders aus dem Shack oder so. Und du möchtest aber trotzdem irgendwelche Pakete haben. Dann ist, glaube ich, Package Source schon auch das, was Leute benutzen.
Was man nehmen könnte, ja.
Ja. Ja, also du wirst halt selber was machen oder so.
Ja.
Oder mittlerweile vielleicht auch irgendwas mit Nix. Ja. Muss man fairerweise sagen. Aber Nix ist halt auch super neu. So im Comparison zu.
Ist gerade mal irgendwie 20 Jahre alt geworden,
ja,
oder?
Ja, ja, aber ich meine, wie alt ist Package Source? Package Source ist doch einfach.
Ja, wenn's mit CVS gebaut ist, dann wird's wahrscheinlich schon ein bisschen länger her sein, ja.
Ja, das ist halt. Was sagt die Wikipedia? 27 Jahre. Ja, das geht ja.
So nicht mega halt.
Das ist ja gar nicht so alt. Und ja, nix muss man fairerweise sagen, so richtig usable ist ja schon auch nicht 20 Jahre.
Nee, eher so.
Eher so 10, vielleicht 5.
Ja, 10 ist schon sehr, sehr arg. Also da war schon noch viel kaputt die ganze Zeit.
Ja, ja.
Seit 5 Jahren würde ich sagen, ist gut benutzbar, wenn man es denn möchte.
Naja, genau. Darum, genau, es war lange Zeit halt auch irgendwie
Ultra-Nische.
Ah, genau. Und hier steht's auch, also wenn du zum Beispiel so ein HP UX hast oder ein Solaris oder ein QNX, also wenn du halt so obskure Unix-Dinge hast, dann war und ist Package Source vermutlich schon oft the way to go.
Ja.
Genau, das ist Package Source. Und um was geht's im Artikel? Weiß man das?
Um den Artikel geht's, wie die Package Source Entwicklerperson darüber redet, wie sie um CVS herumarbeitet und das mit Git macht. Das war diese Art.
Das ist, ja, Package Source ist immer noch so ein CVS.
Ja.
Ja.
Und es hätte auch in Lesefu reingepasst. Es hätte auch in andere Sachen reingepasst, zum Beispiel in Unter der Woche oder Tode oder so irgendwo. Ja, ich glaube, bei Lesefu passt ganz gut. Das ist egal. Hier ist es jetzt, geht's quasi darum, wie hart sich Leute verkrepeln, damit sie um CVS drumherum kommen.
Ja.
Das ist schon echt krass einfach. Er hat irgendwie verschiedene Repos, also einmal diesen ausgecheckten CVS-Tree und dann macht er irgendwie in dem einen Repo, checkt er dann das eine Ding aus und macht dann irgendwie, wenn du, es gibt ein Kommando bei Git, das heißt CVS Export Commit und das macht er dann irgendwie, um das dann in diesen anderen Tree reinzukommen. Also es ist komplett obskur, aber wenn ihr dieses Problem haben solltet und jetzt eine gute Lösung braucht, CVS in eurem Git zu benutzen, dann macht es so wie dieser eine Typ.
So traurig, ja.
Ja. Also CVS. Wie gesagt, hätte zu Lesefu gepasst, das ist auch nicht so schlimm.
Ja. Ja, CVS für die Leute, die unter 40 sind oder so.
Ja.
Dass dieses was Leute benutzt haben, bevor es S-Fine gab.
Und das ist schon richtig krass.
Und weil die S-Fine Leute ist ja das, was Leute, ja, das ist, was Leute benutzt haben, bevor es Git gab. Ja. Und Git gibt's jetzt schon auch irgendwie so 20 Jahre oder so.
15 Jahre, glaube ich.
20. Das ist 2005. Und zwar ja
das
irgendwie.
20, fucking 20 Jahre. Jetzt.
Und sie haben halt ja irgendwie, Linus hat das ja irgendwie in 15 Tagen war Git irgendwie auf Git hostet oder so.
Ja.
Also es ist halt.
Das ist aber auch das Schöne an Git, dass die Grundkonzepte so einfach sind. Also es ist ja viel dran gearbeitet worden noch, aber die Core-Konzepte sind einfach und deswegen ist es auch gut zu verstehen. Eigentlich.
Ja. Ach so.
Also man kann dann natürlich verrückte Sachen damit machen und so ein Git-Repository, was eine Weile gelebt hat, da lässt sich auch einiges drin finden und man kann auch seinen lokalen Workspace ganz schön verkrepeln, gar keine Frage, aber.
Ja. Nee, also Git ist schon okay.
Ja.
Wobei die coolen Kids benutzen ja jetzt dieses JJ.
Ja, Jiu-Jitsu. Wenn das diese ganzen Sachen könnte, die ich alle brauche. Das wäre super nice.
Ja, bis auf das halt noch nicht funktioniert, aber hey.
Ja, bis auf Submodules und SSH-Keys. Aber das sind ja Sachen, die.
Ja, du bist hier so, keine Ahnung, Nischen-User.
Für Anfänger, ja. Wenn du sowas noch brauchst. Ja, genau. Also. Tja. Irgendwann kann ich das bestimmt auch benutzen.
Bestimmt.
Solange es quasi Git als Backend benutzt, ist, glaube ich, okay.
Gut, dann sind wir durch mit den News. Dann kommen wir zu Themen.
Didum.
Oder
was
sind
für Themen? Du hast heute Thema mitgebracht.
Ich weiß nicht, was...
Du hast was mitgebracht, doch.
Ja, aber was ist dieser erste Link? Wollen wir...
Den das, ziehen wir einfach um, oder?
Der Finden ziehen wir, ist, ich weiß nicht von wem... Ja, okay.
Ziehen wir einfach die nächste Folge um.
Gut. Dann haben wir ein Thema.
Gut. Genau.
Und zwar
ja.
Ist es dieses Note-Taking. Ich weiß nicht, ob ihr, macht ihr Notes? Schreibt ihr Dinge auf? Könnt ihr schreiben? Könnt ihr schreiben und lesen?
Ich habe nur noch Computer, die frage ich dann, prompt ich nach meinen Problemen.
Telefonierst du mit deinem Computer über dieses, wie hieß
ja,
das?
Ja, über Gibberling. Dieses Gibberling. Ja, das, so mache ich das. Dann muss ich, also ich brauche auch keine Notizen mehr. Ich habe ja einen Computer. Der hat ja schon, der kennt ja, der weiß ja alles.
Deswegen. Ja, okay. Also
das, also meine Notes sind quasi ein Sprachmodell.
Ja, deine Notes sind ein Sprachmodell.
Das hätte ich gerne, würde ich sagen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Kann es eins von euren Note-Taking-Dingen?
Ja. Okay, welches? Ich habe es in so zwei Dinge aufgeteilt. Erinnere mich nochmal dran an dieses AI-Modell, wenn ich es vergesse. Mal ein bisschen strukturiert. Ich habe es in zwei Dinge aufgeteilt. Das eine ist so ein bisschen Tools, wo ich sagen muss, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Sucht euch halt einfach ein Tool, was irgendwie für euch funktioniert, wo ihr irgendwie das für eure verschiedenen Geräte irgendwie synkt. Weil ich glaube schlussendlich, das Tool sollte halt so ein bisschen Mittel zum Zweck sein. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt und ich bringe ja auch immer wieder mal, wenn Obsidian irgendwas macht als News oder so. Ich benutze Obsidian, was frei ist, aber nicht so richtig Open Source, was ein bisschen schade ist. Aber es halt irgendwie pretty, funktioniert gut, gibt irgendwie super viele Plugins und du hast halt so gar kein Login, weil schlussendlich die Nodes auch immer einfach, als Folderstruktur und Markdown-Files auf deinem Computer rumliegen. Das heißt, du kannst es in ein Git packen, du kannst es einfach mit Nextcloud synken, du kannst es einfach in deinem File-Editor, in deinem, wer ist das, nicht File-Editor, Sie wissen schon, Nautilus auf GNOME.
Finder.
Ja,
Dateimanager.
Finder.
Dateibrowser, kannst du einfach hier so ein
Windows
Folder nehmen.
Windows
Explorer. Genau der. Ja, aber auch da, weil ich glaube, das läuft auch auf Windows, Obsidian, kannst du den Ordner nehmen, dann kannst du ihn einfach kopieren und dann hast du alle deine Files und alle deine Daten. Auch große Player in diesem Space ist Notion und Rome Research. Dann sehe ich hier, ihr habt noch TiddlyWiki, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Aber
TiddlyWiki.
Gibt es immer noch? Habe ich mir auch mal angeschaut.
Letztes Release im November letzten Jahres, das ist noch komplett frisch. Es ist hammer nice. Also ich kann TiddlyWiki empfehlen für Single-User-Benutzung von einem Wiki und Zeug reinschreiben und wiederfinden auch. Es hat so ein paar Funktionen, die benutze ich echt gerne. Zum Beispiel quasi die Volltextsuche, die sehr schnell ist, und Recent Opened. Also es sind quasi die zwei Sachen, wie ich Zeug wiederfinde. Das ist cool. Ja.
Genau, und Markus hat noch Joplin-App.
Joplin, ja, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Das ist ein Open-Source-Note-Taking, was man prima auch mit der Nextcloud synken kann.
Ah, stimmt, das war dieses On-Nextcloud. Genau, das Problem,
es gibt noch andere für On-Nextcloud. Also Joplin kann einfach ein WebDAV-Backend einbinden, ja.
Ja. Genau, was mein Problem mit diesen Dingen ist, also das, was ich richtig cool an Obsidian finde, ist halt eine App. Ist halt so eine Desktop-App.
Das hier auch. Joplin ist eine Desktop-Applikation. Deswegen sage ich, es gibt noch andere Note-Taking-Zeug, Dinge, die wirklich in Nextcloud integriert sind, so. Aber Joplin kann Nextcloud als Backend benutzen.
Ja.
Aber es ist es ist nicht notwendigerweise ein Nextcloud-Tool.
Aha. Okay, dann musste ich mir das nochmal, ich hatte das irgendwie so in Erinnerung oder so abgespeichert als, du musst das halt irgendwo hosten und es halt in deiner Nextcloud. Und ich will halt irgendwie schon so eine Desktop-App. Mhm. Auch wenn gerade Obsidian und ich weiß nicht, Joplin sieht auch ein bisschen so aus, das ist vermutlich schon auch so ein, also Obsidian sicher, ist halt so eine Elektron-App, also ist halt Browser auf deinem Desktop.
Mhm. Bei Joplin, was mir gerade aufgefallen ist, bei den Sponsors sind irgendwie 3 Sponsoren irgendwelche Casino-Seiten und eine ist, wo du Follower kaufen kannst. Das ist komplett obskur einfach. Aber ist okay. Also ich meine,
wenn man Geld hat, so seine Kunden gewinnt.
Genau, und ach so, genau, 2 sind tatsächlich, wo du irgendwelche Follower kaufen kannst von diesen Seiten. Das ist schon
aber vielleicht ist das auch genau das Business, die noch mehr darauf achten, wo ihre Daten hingehen.
Ja, das kann sein, ja. Denen das besonders wichtig ist, kann sein. Ja. Finde ich auf jeden Fall
interessant.
Interessant. Ja, genau. Aber gut, 3. Sorry, es gibt 3, wo du TikTok-Follower kaufen kannst.
Yeah.
Und 3, was irgendwelche Casinos sind.
Ja,
eine ist eine Casino-Review-Seite, sorry.
Und irgend so ein obskures, das ganz oben links, Network.
Sairai Network,
was irgendwie nach Japan aussieht.
Das geht aber erstmal durch Cloudflare durch, da komme ich nicht direkt hin.
Ja, ja, okay. Keine Ahnung. Genau.
Aber das ist, ja, spannend auf jeden Fall.
Aber es ist halt Open Source. Voll.
Ist gut.
Genau. Gibt's halt Tools, schlussendlich. Du brauchst halt ein Tool. Und dann kommen wir zu Techniken. Und ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber geredet, über Zettelkasten. Gab diesen, wie hieß er denn? Irgendwas Lumen. Oder so.
Mhm.
War so ein Typ.
Der hat
das halt erfunden und der hat das halt auf Papier gemacht. Und das ist schon crazy. Also der hatte tatsächlich so, also das Ding heißt halt Zettelkasten, weil er da tatsächlich so Zettel hatte und dann hat er seine Ideen halt auf Zettel geschrieben und da hat er halt so ein bisschen Crosslinks gemacht. Und dann hat er die in so ein, in so kleine Schubladen gepackt und dann hat er so einen großen Kasten mit ganz vielen Zettel drin. Mhm. Oder darum heißt das Ding halt Zettelkasten. Und eine der Hauptideen da ist halt, dass du jede Node halt so klein und so atomar wie möglich macht.
Wie ein Git-Commit.
Genau. Und dann, wird das halt so ein bisschen abgelegt und dann hast du so ein bisschen Sortier-Ding. Und dann gibt's halt so ein paar, so ein paar Ideen. Also du solltest deine Links natürlich irgendwie so ein bisschen deine Nodes so ein bisschen verlinken. Und du solltest zum Beispiel so ein bisschen Tags verwenden, anstelle von Kategorien und so. Und das hilft dann halt, Dinge auch wieder zu finden. Weil das ist ja halt irgendwie auch, also es gibt halt ja so ein bisschen mehrere Aspekte. Also es gibt das eine, du musst halt Dinge erfassen, aber der Value kommt ja dann halt erst, wenn du Dinge wieder findest.
Mhm. Das wohl.
Und ja.
Das ist genauso wie mit Backup und Restore, ja. Wert ist noch nicht im Backup, der ist erst im Restore.
Genau. Und da gibt's eine Webseite dazu, zettelkasten.de. Es gibt auch, irgendjemand hat den Zettelkasten von diesem Lumen-Mensch auch mal dann digitalisiert. Man kann sich das digital auch mal anschauen, wie er das gemacht hat. Und der Typ hat halt super viele Bücher geschrieben. Unter anderem war halt in der Lage, das zu machen, weil, ja, er halt auf sein Zettelkastensystem zurückgreifen konnte, dann um ein Buch zum Thema schreiben, und dann hat er halt irgendwie all diese Research-Dinge, die er halt schon mal gemacht hat und so, ziemlich einfach griffbereit gehabt. Ist ein interessantes System, kann man sich anschauen. Habe ich mal probiert, hat für mich nicht funktioniert. Auch, ich glaube, bei vielen von diesen Dingen ist halt so ein bisschen ein persönliches Ding. Du musst halt was finden, was für dich so ein bisschen klickt und Sinn macht. Und du halt auch tatsächlich dran bleibst und das ein bisschen immer wieder mal pflegst, weil sonst funktioniert es halt auch nicht. Und was für mich ganz okay funktioniert, was ich jetzt tatsächlich schon eine Zeit lang mache, ist dieses, es gibt dieses andere System, was Para heißt. Und die Hauptidee ist, dass du halt so vier Kategorien hast, wo alles reinpasst in deinem Leben. Es sind Projekte, es sind Areas, es sind Ressourcen und es ist Archive. Und Projekte sind halt Dinge, wo du...
Wo passen Kinder rein, diese vier Sachen?
Area.
Das ist ein Area. Area-Kinder.
Also, genau, weil Area ist, das ist eine Long-Term Responsibility. You want to manage over time.
Und also kind, eigentlich ein Prozess, dann Project and Processes.
Ja, aber dann wäre es halt PPR.
Ah. Das hört sich nicht, ist nicht so geil.
Wie Area.
Okay, alles klar.
Genau. Nochmal kurz zurück zu, was ein Projekt ist und wie es sich halt unterscheidet von der Area. Also ein Projekt ist halt zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel Kinder bleiben, dein Kind hat, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die Kinder haben, Geburtstag, so einmal im Jahr.
Ja.
Und dann musste man so einen Kindergeburtstag organisieren und dann muss man so andere Kinder einladen und so, und dann muss man vielleicht einen Kuchen organisieren und so. Und das ist ein Projekt, weil das hat irgendwie so ein...
Abgeschlossen.
Das ist halt so abgeschlossen, das ist halt so short-term, das ist etwas, was du gerade aktiv daran arbeitest. Und dann das Kind an sich, das ist ja nicht so abgeschlossen, das ist nicht so ein, das ist eher so eine Area.
Das ist ein Prozess, ja.
Das ist halt so ein Prozess. Das ist halt die nächsten 18, 20, 25, 30 Jahre.
Unendlich.
Ein Problem. Opportunity.
Ja. Liability,
ja. Genau. Kinder halt. Ihr kennt's.
Ja. Wer kennt's nicht, ja.
Wer kennt's nicht. Und dann gibt's noch Resources. Das sind einfach Topics, wo man halt gerade dran interessiert ist. Also sagen wir mal, keine Ahnung,
Der Podcast, wenn ich das Zeug suche, ist es eine Resource? Ist es ein
Resource ist zum Beispiel, wenn du zu all den Dingen, die du liest und so, wenn du zum Beispiel die Blogposts, die du liest, noch ablegst, dann könnte das eine Resource sein.
Okay.
Und dann machst du vielleicht scrapst du die Blogposts in Markdown-File und dann machst du dir halt noch Notizen dazu und vertagst die, dass du die wiederfinden kannst.
Okay.
Das wären zum Beispiel Ressourcen. Oder halt, wenn du keine Ahnung, eine Sprache lernst und Dinge dazu
sammelst. Ein Project oder ein Area?
Kann beides sein. Also es ist halt, es gibt halt, ja, du musst es halt auch immer so ein bisschen selber entscheiden. Es spielt auch nicht so eine Rolle. Und dann Archive ist auch so, das sind halt einfach alle, genau. Das sind halt alle Dinge, die du nicht komplett wegschmeißen möchtest, weil die vielleicht noch irgendwann mal...
Die sind noch gut.
Nee, weil, sagen wir, du machst ein Projekt, das Projekt ist fertig, sagen wir Kindergeburtstag ist fertig, geht halt ins Archive, vielleicht bist du nächstes Jahr nochmal froh, nachzuschauen und zu sagen, ja, in 2024, wie haben wir das da gemacht? Wo haben wir den Kuchen organisiert? Oder wie haben wir, ja. Dann kannst du das halt nochmal nachschauen und wenn du es halt löscht, ist es halt weg. Aber es ist halt nichts mehr, was super aktiv ist. Genau, und da gibt's auch ein Buch dazu, aber es gibt auch diesen Blogpost, was eigentlich ja eine gute Introduction gibt. Und ich muss sagen, das Buch steht bei mir auf der Leseliste, aber ich habe es noch nicht gekauft und gelesen. Darum zum Buch kann ich nichts sagen, aber man findet eigentlich auch ziemlich viel online dazu. Und das plus eine To-Do-Liste, so eine Daily-To-Do-Liste, wo ich halt einfach jeden Tag die To-Dos vom Tag vorher rüber kopiere, die noch aktuell sind, funktioniert eigentlich ganz gut für mich.
Okay, nice.
In das Ablagesystem, wie bist du da am besten reingekommen? Mit anderen Artikeln? Hast du in YouTube geschaut oder hast du einen Udemy-Kurs gemacht?
Ich habe mir tatsächlich, ich habe ein paar Mal versucht, irgendwie Obsidian zu benutzen für mich, um ja so ein bisschen halt Dinge zu persistieren, weil ja, ich bin halt schon gut im Vergessen, muss ich sagen. Das ist schon so ein Core-Skill.
Das ist menschlich. Das rettet uns im Endeffekt. Ansonsten.
Genau, aber das ist halt dann zum Teil dumm, wenn ich dann weiß, so, ich habe das schon mal irgendwo irgendwie so ungefähr konfiguriert, aber dann halt keine Ahnung mehr habe, was ich gemacht habe. Darum habe ich auch lange, also mache ich immer noch, ich habe meinen Blog, wo ich super viel Zeug aufschreibe, dass ich einfach das nochmal nachschauen kann. Aber für so einen Blogpost habe ich ja dann doch wieder irgendwie so Ansprüche und so. Dann habe ich halt ein paar Mal dieses Obsidian-Zeug versucht und dann halt auch so ein paar Videos dazu geschaut und dann bin ich halt über so ein Video gestolpert, wo ich glaube sogar hier der Autor von diesem Para-Ding so eine 10 Minuten, 15 Minuten Introduction gemacht hat. Und dann habe ich das mal ausprobiert und so bin ich da irgendwie so ein bisschen reingestumbled, I guess. Und habe das dann einfach mal probiert und ich mache es jetzt halt immer noch seit bestimmt einem Jahr oder so. Und ja, mal mehr, mal weniger. Also es gibt schon Phasen, wo ich das dann nicht so viel benutze und dann gibt's halt Phasen, wo ich das irgendwie fast täglich benutze. Aber so im Großen und Ganzen ist halt trotzdem so ein bisschen geblieben. Und ich benutze das halt und ich mache mir halt auch so Talks, die ich schaue, mache mir halt so ein paar Notizen und ich leg die halt so ab in Ressourcen und so und ich benutze das dann halt manchmal auch, um Dinge wieder nachzuschauen oder Papers, die ich gelesen habe, dass ich die halt wieder finde.
Cool.
Genau, aber ja, ich finde der Blogpost, den ich hier auch verlinkt habe für das Para-Zeug, erklärt eigentlich ziemlich gut und dann ist es halt, ja, man kann es halt einfach mal ausprobieren. Und das Coole ist halt wirklich auch an dem Ding, du kannst halt wirklich in all diesen Dingen. Also ich glaube, im Video, das ich damals geschaut habe, er hat es einfach mit Apple Notes gemacht.
Mhm.
Weil du kannst in Apple Notes, du kannst da halt Folders machen, du kannst da Dinge vertaggen. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
Ja.
Genau. Das zum Thema Notizen oder wie heißt das? Second Brain. Und wie sie das nennen, wie sie das alles nennen.
Brain Extensions.
Ja. Genau. Und es ist halt ganz cool, wenn du da dann halt irgendwelche Zeug nachschauen kannst und ja. Auch für irgendwie so Vorträge und so ist halt super praktisch, weil du dann halt einfach deine Research ist wie schon in großen Teilen halt gemacht, weil das halt dann einfach in deinem Notiz-App ist und du nur noch das zusammensuchen musst.
Okay, jetzt erzähl mir ja über diesen AI. Du hast es geteasert ganz am Anfang.
Ah, gut, gut erinnerst du mich. Es
Kein
gibt
Problem.
Ein Obsidian Plugin, was sich irgendwie AI Therapy Therapist nennt.
Okay.
Und zwar, es klingt ein bisschen fancy, aber schlussendlich ist es halt, schlussendlich kannst du halt in diese Notizen reinschreiben und dann hast du halt so einen Button, was das Plugin ist, und der Button passt halt einfach den Text aus deiner Notiz, steckt das in Lokales oder in ein ChatGPT AI Prompt mit einem Pre-Prompt und deinem Text und gibt dir dann Antworten und kopiert die Antwort wird dann halt direkt wieder in dein Notizdingsi gepastet.
Okay, aber ich kann jetzt quasi nicht alle meine Notizen prompten.
Ich glaube, das gibt's noch nicht, aber also theoretisch ist
also was ich mir halt so vorstelle ist, ich habe unendlich viele Notizen, ja, genauso viele wie Bookmarks.
Ja.
1 Milliarde Bookmarks habe ich. Und ich weiß, dass ich irgendwas irgendwann mal gesehen habe und ich würde das gerne wiederfinden, ohne alle 1 Milliarde Bookmarks durchzugucken.
Ja.
Das hätte ich gerne.
Genau, also der Trick bei Zettelkasten und diesem Parading ist halt so ein bisschen Tags und Verlinken und so.
Mhm.
Das heißt, du hast die Chance, das zu discovern. Ich glaube, die AI-Modelle strugglen halt mit, wenn du zu viel hast, weil du halt nur endlich viel Zeug in dein...
Ja, deswegen machst du ja normalerweise davor dieses Vectoring und dann nimmst du nur die Sachen rein, die tatsächlich Sinn ergeben.
Genau. Schlussendlich sind es halt Textfiles, also schlussendlich könnte man das wohl bauen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es das schon so fixfertig gibt.
Ja, es gibt ja schon ein paar Sachen, wo du so local LLM Sachen nimmst und die dann vorher mit einem quasi vektorisiert da mit reingeben kannst und sagst, okay.
Ja, aber eben, da musst du halt selber was ein bisschen zusammenbasteln.
Ne, ich such da noch was raus. Ich glaube, ich
habe also, weil du musst schon. Du musst halt deine Textfiles, also die Textfiles hast du ja von deiner Note-Taking-App und dann brauchst du aber irgendeinen Step, der das in dein AI-Modell reinbastelt und dann kannst du dein AI-Modell queren. Aber also, ich glaube, grundsätzlich ist das nicht super kompliziert, das zu machen. Weil ja, wie gesagt, eben das, ich glaube, das andere gibt's schon auch. Dieses, hier habe ich ein paar Textfiles und ich hätte das jetzt gerne in meinem AI-Modell.
Ja.
Tja. Gut. Ist der andere Felix noch da?
Ist so still, oder? Es wäre natürlich perfektes Timing, wenn er jetzt gerade rausgeflogen ist.
Ja, ist vielleicht jetzt. Ja, das ist ein AI-Modell angeworfen, das ist sein Internet kaputt gegangen oder so.
Bandbreite geklaut und Rechenkapazität vollkommen absorbiert.
Ja, das ist halt, wenn das ganze RAM für dein AI-Modell aufgebraucht wird, dann...
Ja, Prioritäten setzen, wie immer. Das ist einfach so wichtig.
Tja, ich glaube, er ist wirklich weg, ne?
Ja, es klingt so. Na gut, gehen wir weiter.
Dann,
er kommt bestimmt gleich wieder.
Dann war's das zu Note-Taking. Und dann sind wir jetzt bei Mimimi der Woche.
Ja, du hast wieder schöne Dinge gemalt.
Gemalt? Gemacht?
Ja, also dieses Diagramme malt man doch,
Diagramme,
oder nicht?
Diagramme. Ja, malen ist ein großes Wort, ne? wir kennen ja alle Plant-UML und ich glaube, ich habe auch schon über dieses Native Plant-UML geredet, oder?
Ja, ich glaube auch.
Habe ich das hier? Ich hoffe, ich habe das hier im Podcast gemacht. Genau. Plant-UML kennen wir alle. Ist dieses, du schreibst so ASCII und dann wird's in so eine fancy Diagrammgrafik gerendert als Bild.
Ja, was super ist, weil man dadurch dann Diagramme auf einmal auch gut in Git verwalten kann. Und man hat eine Versionshistorie zu den Änderungen, die gemacht wurden. Also in Binärformaten ist das so furchtbar zu tracken. Was ist da gemacht worden? Bitte schreibt Kommentar. Also ja, und Plant-UML ist da eine wirklich große Hilfe bei.
Genau. Darum Plant-UML bestes UML. Und genau, Native Plant UML ist es halt einfach das Plant UML, was kein Java mehr benutzt. Und das Letzte, was wir, glaube ich, noch erklären müssen, dass man Mimimi überhaupt Sinn macht, ist DoxyChain. DoxyChain ist dieses Java-Doc für C und C++.
Ja.
Und also das heißt, man macht halt so Kommentare über seine Funktionen und so. Und das wird dann halt rausgerendert in PDF oder in HTML und dann kann man das halt publishen und wenn man zum Beispiel so eine Library macht, kann man halt seine API-Dokumentation als HTML publishen für die Leute, die das dann halt irgendwie benutzen. Genau. Und das Problem ist, die haben da halt hardcoded die Assumption in diesem Tool, dass PlantUML halt immer so ein Char-File ist. Und das funktioniert dann halt
mit dem Native
PlantUML nicht. Und der eine Typ, der da viel maintained, der ist leider nur auf Windows unterwegs und auf Windows funktioniert dieses Native Image aber noch nicht so wirklich. Das heißt, er kann es irgendwie nicht ausprobieren und ach, ja. Aber ich hoffe, ich bekomme das so in den nächsten paar Monaten irgendwie gemerged und dann. Weil ja, wir haben jetzt halt schon umgestellt auf dieses Native Plant UML und jetzt haben wir halt aktuell keine guten gerenderten Plant UML mehr in unserer API-Dokumentation.
Ja, niemand will zurück. Ja,
genau. Das ist mein kleines Mimimi.
Besser als keins.
Genau. Gut. Und dann haben wir immer noch keinen zweiten Felix, aber wir kommen jetzt zu Lesefu.
Genau.
Ich frage, das ist von dir, oder?
Ja,
das
ich habe einen visuellen Lesefu mitgebracht. Und zwar ist das eine Aufzeichnung eines Interviews mit der Meredith Switchtaker. Das ist die CEO von Signal. An der South by Southwest. Dass diese große Konferenz, die jetzt letzte Woche lief, wo es so die eine oder anderen Schlagzeilen oder Auslassungen von gab. Und das ist ein sehr schönes Interview. Also sie spricht über Online Security. Sie macht sehr deutlich den Case, den Signal hat. Sie wird interviewt von Guy Kawasaki. Der ist ja auch kein Unbekannter. Und das ist auch ein sehr angenehmer Dialog zwischen den beiden. Unbedingt sehenswert. Und deswegen habe ich es fürs Lesefu mitgebracht.
Nice.
Genau. Wir hatten es vorhin, also ich hätte vorhin schon zweimal einhaken können, wo ich mir gedacht habe, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ich kriege den Link leider nicht mehr hin. Deswegen schaut euch den Talk an. Das ist sehenswert.
Klingt gut, ja.
So.
Und jetzt auch wieder mit.
Ja, ich glaube, ich brauche einen neuen Internet-Router.
Ja, hier Vibecoder Number One.
Vibecoder Number One. Vielleicht hätte ich mal das Internet fragen sollen oder Computer fragen sollen, was ich denn für eine Routerbox nehmen sollte, für ein Kupfer-Telefonkabel. Was könnt ihr da empfehlen?
Fritzbox.
Hier muss ich eine kaufen. Welche ist da die letzte Generation? Darf ich die überhaupt noch kaufen? Sind die nicht böse geworden?
Weiß
oder
nicht.
Kauft worden von irgendjemandem schlimm oder so von. Weiß ich nicht, von
Oracle. Ja, ja, wir haben das mal hier besprochen, dass sie jetzt auch anfangen, einen auf Shareholder Value zu machen oder stärker. Ach, oder da gab es auf jeden Fall eine Veränderung. Aber ich habe noch nichts Schlechtes gehört, wirklich von den Produkten.
Kann aber noch werden, ne?
Ja, was nicht, es kann werden. 76,90 ist immer noch das Topmodell.
Okay. Sonst, was für Kupfer? Also du brauchst so ein
Telefonkabel.
So ein Telefonkabel?
Nicht Telefonkabel, sondern
Fernsehkabel.
Coax?
Ja.
Coax? Du brauchst so ein Coax-Modem auch noch.
Ach, du brauchst ein Kabelmodem.
Ja.
Es gibt ja auch die Fritzbox-Kabel.
Ja, also meine Recommendation, und da bin ich sehr gut gefahren, überall wo ich sowas hatte oder hab, es gibt normalerweise so ein Ding, was wirklich nur Modem macht.
Ja, vielleicht brauche ich sowas einfach auch.
Und dann hast du so ein Modem-Dingsi, was du zum Teil sogar von deinem Internet-Provider bekommst. Und wenn das Ding halt wirklich nur ein Modem ist Und da ist auf der einen Seite, das ist halt wirklich nur so dein Coax und ein Ethernet und that's that. Und es macht kein Wi-Fi und es ist kein Switch und es ist kein Router und es ist nix.
Ja.
Damit bin ich bis jetzt eigentlich immer ganz okay gefahren.
Ja, ich glaube, das Problem ist quasi, dass es da gerade zu warm wird und irgendwie oben auf dem Schrank drauf.
Ja.
Und dann fällt einfach sein Netzwerk aus und das ist jetzt gerade passiert. Also dann hat quasi der Router, der WLAN macht, hat keine, also da blinkt diese Lampe nicht mehr und sobald man diese Box neu startet, geht's wieder. Das dauert unglücklicherweise 5 Minuten, weil er diesen ganzen Fernsehmodus Quadratur, Amplituden, Modulations, Quatsch macht über Doxis und so.
Ja.
Ja, das dauert halt absurd lange.
Ist halt wie zacki. Ist halt wie bei einem ICE, der neu booten muss. Da muss erstmal System Check durch und das ist.
Nee, der macht da so, ja, wie viel kann ich denn auf dem Kanal? Wie viel kann ich auf dem Kanal? Oh, da habe ich ein bisschen Dämpfung. Dann nehme ich doch mal ein bisschen den anderen dazu, mach dann eine andere Modulation drüber und dann muss ich ja erstmal hier abklären, was überhaupt geht, aber dauert halt fucking für immer, 5 Minuten.
Ja, also fairerweise, wenn das Problem einfach Wärme ist, dann schau halt, dass
ich
das Ding besser...
Ich habe jetzt versucht, mal ein bisschen hochzutun.
Dass das besser ventiliert ist oder so.
Ja, also, ja, ich glaube, das wird jetzt mein erster Trick sein, mein erster Versuch sein. Ja, es ist halt auch so sporadisch und so, man kann es jetzt nicht wirklich einschätzen.
Ja. Aber also,
letztes Mal war es echtes Internet kaputt, also da war nicht nur quasi so ein... Ja, es zackt einfach. Ja, okay, also, jedenfalls mein Thema.
Ja, also wenn das Temperaturding ist, was ich da empfehlen kann, ist mach so ein setz so ein Grafana auf oder so, lock da die Temperaturdinge rein.
Ja, wenn er die mir geben würde.
Ja, aber der gibt dir doch bestimmt so ein.
Nee, der gibt dir gar nichts, Mann. Was ist so eine Arsch,
was
so eine Arschbox?
Also
ja,
aber
das
dann,
ist halt diese Vodafone Shitbox.
Ja.
Da bin ich glücklich, dass die überhaupt nur den Modus kann, ja.
Ja, aber da bist du also.
Ist selber schuld. Ich weiß.
Das ist einfach. Also
ich bin doof.
Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen dumm, aber also.
Ja, das ist zacki. Okay, na gut.
Eine gute Entscheidung ist es halt schon auch nicht. Ja?
Das war halt keine Entscheidung. Das war das Ding. Ja, es wurde quasi entschieden. Man musste sich da aktiv gegen entscheiden.
Ja.
Und diese Entscheidung wollte ich dann zu dem Zeitpunkt vor 15 Jahren, wo das noch Unity Media nicht ist, nicht treffen, ja.
Ja, aber ja, dann wär's vielleicht schon auch mal Zeit, ja.
Ja, Glasfaser kommt bestimmt auch morgen.
Stimmt. Also bei mir schon, ja, aber
ja. Ja. Okay, anyways, wo waren wir? Wir
sind
waren
bei
irgendwo?
Vibe Coding und
ach so,
damit
Vibe
werden
Coding.
Wir wieder bei
hat
dir.
Jemand ein neues Wort gecoint, deswegen wollte ich das hier mal kurz reintun, beziehungsweise die Person schreibt darüber, dass jemand anders dieses Wort gecoint hat, was ja auch quasi über drei Ecken ist. Und zwar, er fragt, ob vielleicht die Zukunft nicht in Vibe Coding liegt.
Ja,
also
die Antwort ist ja. Wir hatten ja 3 bis 6 Monate.
Ach so, 3 bis 6 Monate, stimmt, ja. Es geht quasi hier darum, nicht einfach nur quasi nicht versuchen, guten Code zu schreiben und den man quasi noch in 5 Monaten mit anderen Leuten benutzen kann, sondern dass man einfach irgendwelchen Shit hinkotzen lässt von der AI und ist fertig. Und das ist Vibe-Coding.
Das ist Vibe, ach, ich hatte mir das von dem Begriff mehr erhofft.
Das ist genau das, ja. Quasi, und die Frage ist quasi, wann das in die Firmen, großen Firmensysteme, in die großen Datenbanken auch mit einzieht, oder wie weit es quasi jetzt schon ist.
Also ich glaube jetzt, ja.
Jetzt ist schon, ja.
3 bis 6 Monate.
3 bis 6 Monate, genau. Und diese Person, die darüber geschrieben hat, wie diese andere Person darüber geschrieben hat, hat gemeint, hat genau diese Frage aufgestellt und die Person, die ursprünglich darüber geschrieben hat, hat gesagt, das ist voll die coole Sache, um mal was auszuprobieren, aber für Production Codebase ist es keine gute Idee. Und ja, nur weil es keine gute Idee ist, heißt ja nicht, dass es nicht schon längst passiert ist. Also passt in euren Code Reviews darüber auf, dass da nicht irgendwelche Shit, viel zu komplexer Shitcode drin landet. Vielleicht. Oh, zu spät. Die Frage ist quasi, war es nur ein schlechter Entwickler oder war es Shitcode aus dem Computer? Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Gut, was haben wir sonst noch gelesen? Start contributing to open source software.
Ja, das ist ein sehr guter Artikel, der einfach, finde ich, sehr gut zu unserem Podcast passt. Also es ist ein Artikel darüber, ein kurzer, nackiger Artikel darüber, warum es eine sehr gute Idee ist, das noch junge 2025 dafür zu nutzen, sich in Open-Source-Projekten zu engagieren. Und es ist dann so ein bisschen eine Werbung dafür, warum es sich lohnt. Es hilft total dem professionellen Career Development, um da das eigene Profil zu schärfen, um Skills zu erweitern. Und es hilft eben auch viel dabei, weil man in eine großartige Community kommt, sich ein schönes zusätzliches Hobby zuzulegen.
Mhm. Damit man nicht seine 60 Stunden im, ja, in der Woche voll bekommt.
Genau. Ja. Ja.
Muss ja aufgefüllt werden, seine Produktivität. Ja, also Leute kennenlernen.
Genau, und wenn ihr noch nicht wisst, wie, es gibt Hackergarten in Basel, in Dortmund und in anderen Städten, also hackergarten.net.
Nice.
Check this out.
Guter Plug. Gut, und dann habe ich noch ein Paper gelesen, Understanding Real-World Concurrency Bugs in Go. Go hatten wir auch schon.
Das sind diese TypeScript-Leute, oder?
Das ist das gute Rust, genau. Und da gibt's jetzt so ein Paper, also Go hat ja so ein paar neue, was sind's für Concurrency? Also sie haben so ein bisschen neue, ja nee, es sind halt nicht neue Paradigmen, aber sie haben halt, die Language gibt dir halt Tools an die Hand, um Multithreading einfacher zu machen. Und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen Go-Claim, dass halt, dass du halt einfach Multithreading, korrektes Multithreading machen kannst. Weil sie haben ja diese Go-Routines, und das ist eigentlich ziemlich simpel, so eine Go-Routine zu machen. Und dann läuft dein Zeug halt parallel. Aber dann musst du das halt wieder synchronisieren und für das gibt's halt so Channels. Und das ist ein Paper, wo sie das halt mal angeschaut haben und es ist halt leider ein bisschen so, dass Go, weil es einfacher ist, Concurrency in Go zu machen und halt neue Konstrukte hat oder ein bisschen eine andere Implementation von bestehenden Konstrukten, das halt auch zu neuen Bugs führt und die das aktuelle Tooling das nicht unbedingt, also es gibt halt noch nicht gute Static Analyzers oder so, die das halt catchen aktuell. Und ja, ist ein interessantes Paper. Hat viele Beispiele. Also gerade wenn ihr Dinge mit Go macht und mit Concurrency, dann schaut euch das mal an, weil es beschreibt halt wirklich so ziemlich alle Bug-Kategorien, wo ihr so reinlaufen könnt und wenn ihr aware seid, dass das ein Problem sein könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch kleiner, dass ihr da reinfällt und aus Versehen Buggy Code schreibt.
Nicht aus Versehen.
Und ja, aber ja, ist ein cooles Paper, ist auch nicht zu lang. Könnt ihr euch ja mal anschauen.
Okay.
Gut, und dann sind wir schon bei der letzten Kategorie für heute, bei den Picks. Und stellt sich raus, ich bin wohl der Einzige, der Picks hat. Sorry for that. Aber der erste Pick, den habe ich hier für den anderen Felix mitgebracht, weil du bist ja auch so ein News-Verweigerer. Und ich habe hier das perfekte,
ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Perfekte Video gefunden. I quit the news and it saved my mental health. Und er macht halt auch das Argument, er hat es das letzte Jahr über keine News mehr gelesen. Und News so weit wie möglich avoided.
Ja.
Und
ihm geht's jetzt besser, hat er gesagt.
Und er findet
alle Arten von News oder nur schlecht, also nur Politik?
Eher so alle Arten von News.
Boah, nee, boah.
War so.
Dann, wie soll ich dann diesen Podcast machen? Soll ich dann einfach darüber reden, was ich für Holz gehackt habe, oder?
Ja, das ist schwierig. Also, sein Ding ist, du kannst diese, also, du kannst diese Zeit dann halt zum Beispiel verwenden, um Bücher zu lesen oder halt vielleicht Papers zu lesen. Also statt, dass du den 100. Artikel zu irgendwie Entropic liest, was die wieder angekündigt haben und was irgendwie Hype ist,
ja,
könntest du natürlich das Actual Paper lesen.
Oh, puh, das ist aber so kompliziert, Mann. Da stehen so viele Fremdbegriffe drin.
Aber genau, aber wenn du hast halt ziemlich viel Zeit, wenn du halt keine News mehr liest. Also anstelle, dass du halt die News liest, liest du halt einfach nur die Papers. Zum Beispiel.
Okay.
Keine Ahnung, ich habe noch keine konkrete Meinung dazu, aber es ist ein interessanter Take. Und
ich glaube, dafür bin ich nicht krass genug, muss ich sagen. Da
ja, also, ja, ich weiß, also, ich weiß auch nicht, ob das wirklich the way to go ist, so komplett auf, zu sagen, ich lese gar keine News mehr, aber, also schlussendlich ist das ja wie auch so ein bisschen Spektrum von, ich lese halt irgendwie nur News den ganzen Tag oder ich versuche das halt ein bisschen bewusst zu limitieren und zu sagen, hey, ich beschäftige mich halt 40 Minuten am Tag mit News.
Also und was ich halt versuche ist, quasi, wenn ich merke, dass mich irgendwas so ein Stück wütend macht oder so quasi so innerlich aufbringt, dann weiß ich, dass ich irgendwo falsch abgebogen bin, dass ich quasi auf einer Newsseite gelandet bin, wo ich nicht sein möchte und dann mache ich sie zu.
Ja.
Ja, das ist quasi mein Trick. Egal, wie weit ich gelesen habe, einfach da an der Stelle so, das ist Quatsch, ja. Das macht meinen Tag nicht besser. Mein Tag ist schon quasi gefüllt mit anderen Sachen, die quasi meine Aufmerksamkeit erfordern und die muss dann nicht durch so ein Shit dann auch noch weiter strapaziert werden.
Ja. Genau. Und es ist schon, also, ja, ist interessant, kann man sich mal überlegen und
könnt ihr auch ausprobieren. Ne?
Ja. Und ich meine, es gibt natürlich schon so ein bisschen das Argument so, ich meine, nur weil man irgendwie nur weil man die News liest und weiß, was irgendwie die ganze Zeit rundherum passiert, wenn man irgendwie nichts damit macht, ist halt, muss schon ein bisschen die Frage so, und jetzt?
Mhm. Ja, das ist halt das ganze Ding mit Weltnews, ja. Du musst halt immer schauen, wie viel bringt dir das jetzt zu wissen.
Genau.
Ja, was also kann man für sich daraus ableiten?
Ja, genau. Wie änderst du vielleicht damit dann in Zukunft deine Verhaltensweisen? Und wenn da rauskommt, du änderst die nicht, weil du dich eh quasi schon so verhalten würdest, wie du zu deinen Werten stehst, dann hättest du es auch nicht lesen können, hast dich auch quasi nicht
genau. Und du könntest dann halt die Zeit verwenden, um dich halt, ja, um dich irgendwie, ja, wirklich mit, ja, wirklich halt irgendwie was Gutes zu machen, wirklich halt mit Leuten zu connecten, wirklich halt,
irgendwas Besseres.
Ja.
Mit deiner Zeit.
Ja. Ja. Ich glaube, ja, dieses tatsächlich 100% gar keine News irgendwie und so versuchen News so 100% zu avoiden. Weiß ich nicht, finde ich auch ein bisschen extrem, aber sich zu überlegen, ob man halt sein News Intake so ein bisschen reduziert und halt vielleicht ja versucht halt eher mal ein Buch zu lesen, statt irgendwie den ja 10. irgendwie Newsartikel, der einen einfach nur aufregt, weil und was jetzt gerade wieder passiert ist und entschieden worden ist. Und also es gibt auch so Leute, die nur noch irgendwie so Wochenzeitungen lesen oder so. Und ich glaube, das ist auch
zu viel.
Das ist halt auch so ein bisschen so ein Mittelweg zu sagen, so ja, ich lese halt nicht dieses jeden Tag und Breaking und was ist gerade passiert, sondern so ein bisschen so, ja, halt so durch das, dass es halt eine Wochenzeitung ist, sind sie halt ein bisschen gezwungen. Man
nur einmal in der Woche quasi aufgebracht und nicht die komplette Woche.
Ja, nee, aber es hat auch viel weniger auf was ist gerade passiert, sondern halt viel mehr so ein bisschen so auf, ja.
Was ist in der Woche passiert, anstatt was ist an diesem Tag gerade ganz toll passiert, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, wie es damit weitergeht. Das stimmt schon, ja.
Ja, und das halt Dinge, ja, ein bisschen mehr eingeordnet, ein bisschen, es ist halt nicht jetzt gerade passiert und wir wissen eigentlich noch nichts, aber wir berichten jetzt mal 6 Stunden drüber. Kann man sich anschauen, macht auch irgendwie gute Videos sonst, Ist, okay. Matt Diavella, der macht so Minimalist Zeug und so Lifestyle und Self-Improvement. Ja.
Influencer.
Influencer Zeug. Ja, ist ganz nett. Und ich glaube, er hat irgendwie so ein Background in Video-Zeug. Darum seine Videos sehen auch immer gut aus.
Oh, das ist schön.
Ordentliches Audio, also kann man nichts sagen.
Ja.
Könnt ihr euch ja mal anschauen, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr News oder nicht. Oder vielleicht oder
die bewusster. Entscheidung kann man ja quasi jeden Tag treffen. Das ist ja
genau.
Nicht so, dass man jetzt
also
einmal für immer treffen muss, sondern nee. Man kann das ja quasi
man kann es auch einfach
versuchen, bewusst runterzufahren oder hochzufahren, je nachdem, wie man sich halt gerade fühlen möchte, würde ich sagen.
Genau. Also.
Ja, was ich halt wichtig finde, ist, dass man dann wirklich nicht sagt, ich konsumiere keine News mehr, aber ich lese noch die Telegram-Channels.
Ja, aber
also, weil das sind halt so alternative Newsquellen, wo man sich bewusst sein muss, dass da kein Redaktionsteam hintersteht, dass es einfach Meinungen sind. Also habe halt auch schon zu oft mit Leuten diskutiert, die sagen, ah, die Tagesschau kann man ja nicht lesen, das ist, sind ja eh alles nur Lügen, und dann stellt sich irgendwie raus, ja, der liest dafür aber 5 Telegram-Channel mit und guckt als Bewegtbild YouTubes, die halt Meinung von Leuten sind. Das ist nicht das, worum es geht. Also da kann man sich wunderbar in eine Bubble einigeln, in der geht's einem vielleicht dann auch besser. Vielleicht meistens dann doch nicht, weil die sind dann auch zum Aufregen da. Aber ja, genau.
Ja, aber das ist ja nicht, ich lese keine News, das ist ja einfach die Anführungsschlusszeichen Mainstream News widerspiegeln halt einfach nicht das, was ich gerne hören möchte, und darum suche mir jetzt halt irgendjemand anders im Internet, der mir genau das sagt, was ich halt gerne hören würde.
Mhm.
Also das für mich, also zumindest für mich, und auch so, wie es im Video, also er hat zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, Instagram und so komplett gelöscht, weil du da halt auch implizit halt immer wieder mit News in Kontakt kommst. Und sein Take ist wirklich schon so, ich verzichte komplett auf News. Und nicht, ich verzichte auf News heißt, ich glaube nicht mehr, was bei, der Tagesschau kommt, und dafür informiere ich mich jetzt unabhängig in Telegram oder so, und ich bekomme jetzt meine News aus Telegram. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wie sonst willst du wissen, dass die Erde flach ist und auf so einem Elefanten steht, auf so einer Schildkröte quasi durchs so Universum. Ich meine,
Asketentum quasi.
Wenn nicht aus
digitaler Asket.
Ja. Wenn nicht aus der Telegram-Gruppe, dann woher sonst?
Ja, ist wohl was dran.
Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt ja quasi nicht nur diese Meinung, die ist jetzt richtig oder falsch, sondern es kann ja jeder für sich entscheiden.
Genau. Kann man sich mal anschauen. Und ich meine, er macht ein paar gute Punkte.
Ja.
Stimmt. Und ich glaube schon auch, dass mit Save My Mental Health, also ich glaube schon auch, zu viele News konsumieren ist schon für die meisten Leute nicht gut. Tut den meisten Leuten nicht gut, mich eingeschlossen.
Bin ich voll dabei. Also weil das Schlimme ist ja auch, dass viele News auch mittlerweile einfach Business, oder nicht mittlerweile einfach, ist ja eigentlich schon immer ein Geschäftsmodell, aber es wird halt auf die Spitze getrieben, und deswegen sind auch schlechte Nachrichten viel präsenter als normale Nachrichten, und das ist fragwürdig, mal mindestens. Ja.
Ja. Genau. Dann ist noch so ein Reminder, wenn ihr ein Open-Source-Projekt habt, überlegt euch doch, was eure Backup-Strategie ist, wenn die USA jetzt noch weiter freidreht. Und was ich halt cool finde, ist an diesem Mastodon-Post, ist halt ein sehr ausgewogener Take. Es ist nicht so, ihr müsst jetzt sofort alle von irgendwie GitHub und GitLab und keine Ahnung was wegmigrieren, sondern es ist so, überlegt euch doch irgendwie so eine Backup-Strategie zu haben. So, was ist, wenn irgendwie, ja, GitLab als US-Firma dann plötzlich richtig komisch reguliert wird oder keine Ahnung was.
Ja.
Habt einen Plan, habt ein Backup, wo ihr das dann halt irgendwo auch wieder ja, euer Projekt weiterlebt und nicht einfach, dass euer Projekt dann irgendwie tot ist und super, super annoying ist, das dann halt wieder herzustellen.
Ja, genau.
Codeberg anschauen.
Ja. Genau, das wird, glaube ich, da im Thread selber auch irgendwo dann von Leuten, ja genau, irgendwo, wenn ihr dein Thread ein bisschen durchscrollt, Codeberg ist auch etwas, was fällt, ist ein Weg da zum Beispiel, ich glaube, Codeberg kann auch Mirrors, oder? Da kannst du auch einfach ein Mirror einrichten zu deinem.
Ich glaube auch, aber ich bin nicht wirklich bewandert.
Ja. Keine Zeit. Ja. Also ich habe lokal, ich benutze GitT immer noch, obwohl man ja auf dieses andere switchen.
Nicht GitT, ja.
Dieses
Fokio.
Keine Ahnung. Ja, dieses.
Wo doch, man das heißt Fokio.
Heißt Fokio. Irgendwie ja. So, ja.
Genau. Ich habe das tatsächlich bei mir in der Verwendung. Und das ist auch so eingestellt, dass es von, also das eine synkt zum anderen oder so. Ich habe da auch eine Synchronisation bei mir.
Genau, da kannst du auch super easy, also das kannst du super easy zu Hause irgendwo hosten. Da kannst du super easy einfach ein Mirror einrichten. Und dann hast du zumindest schon mal den Source Code. Was natürlich bei so Open Source Projekten, ich meine die ganzen Kommentare, die ganzen Wikis, ja, überlegt euch das.
Ja, genau.
Gut. Ja. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Xeno Recomp. Das ist ein Xbox 360 Executable zu C++ Code Recompiler. Und das heißt, man kann die alten Xbox 360 Spiele kompilieren, dass sie da auf deinem normalen Computer laufen.
Wow.
Krass. Und ja, das ist ziemlich krass und das funktioniert wohl ganz okay.
Was war denn Xbox 360?
Das war eine Xbox.
Also das war denn so das eine Spiel für die Xbox 360, 365?
Das, da überfragst du mich.
Ich was hab, ist da hier?
Ich hab keinen Xbox
GTA 5, Fallout 3, Red Dead Redemption.
Ja, ich habe NHL drauf gespielt. Das gibt's aber halt schon als PC-Port darum.
Nee. Gears of War war, glaube ich, die Sache, die da irgendwie exklusiv war.
Exclusives. Xbox 360. Only Games. Boah, da gibt's eine ziemlich große Liste, aber ich
nehme mal. Fable. Boah, das habe ich auch lange nicht mehr gehört, ey.
Harry Potter for Kinect.
Harry Potter for Kinect, zum Glück, ja.
Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das jemand...
Dead Rising. Aber das ist keine Exklusiv mehr, glaube ich. Perfect Dark?
Ja.
Na gut, keine Ahnung. Könnt ihr alle ausprobieren jetzt. Ja. Könnt das alle cross-kompilieren und dann könnt ihr die spielen.
Genau. Ich glaube aktuell nur 32-Bit oder so. Aber trotzdem. Also, genau, weil die Xbox halt irgendwie 32-Bit-Pointers benutzt. Aber es halt, ja, ist eine coole Sache.
Es reicht.
Genau. Und dann, last but not least, es gibt so eine Fish-Doorbell.
Ja, ist nice. Habe ich schon ausprobiert, aber ich habe noch keine Fische gesehen, nur so kleine Fitzelteile.
Genau.
Bin ein bisschen unglücklich.
Genau.
Da kommen die ganze Zeit Fische, aber es kommen die ganze Zeit Fische.
Genau, kann man Stream schauen und dann, wenn dann Fisch ist, kann man auf dieses Doorbell-Ding sie klicken und dann können sie aufmachen und dann können die Fische durch. Irgendwie so. Ist echt? Ganz lustig.
Achso, die warten dann quasi darauf, dass du da okay drückst oder was? Ich hab gedacht, man muss die Fische quasi erkennen oder so.
Ja, ich glaube, also eben, du musst irgendwie, wenn du den Fisch siehst, musst du diese Doorbell klicken und dann kann der Lockkeeper den Fisch durchlassen.
Ja, gut.
Also steht auf dieser Seite, wie das genau funktioniert. Tja, also es ist halt so ein also in den Niederlanden, da gibt's diese,
okay. Aber was ist, wenn die Leute die ganze Zeit diesen Doorbell drücken?
Ja, ich nehme an, da gibt's halt so ein bisschen genug Leute müssen das gleichzeitig machen, dass das dann tatsächlich, und dann muss das irgendjemand da
tatsächlich. Ja, das ist ja so eine auch. Echte Person und die dreht sich dann an so einem echten Rad. Ist ja schon krass.
Ja. Genau. Und es geht halt darum, dass diese Fische in den Kanälen, die halt durch so Loks, Wasserschleusen
durch müssen
und dass die halt dann aufmachen, dass die Fische durch können.
Oh.
Und ja, ist cool. Also es ist eine coole Webseite und da kannst du auch die verschiedenen Fische
kennenlernen, die da
kennenlernen, die
bei
da
Utrecht
so heimisch sind. Genau. Ja. Und das ist eine ziemlich coole Idee.
Ich finde es auch super.
Ja. Und ich meine, warum nicht? Könnt ihr ein bisschen...
Es ist schon sehr schlammiges Wasser. Sie könnten das Wasser ruhig ein bisschen sauberer machen, dass man die Fische erkennen kann.
Wenn man sieht, wenn Fisch kommt. Genau. Gut.
Nice. Und aber ich find's cool. Ich habe voll lange jetzt diesen Fischen, also versucht Fische zu sehen. Das hat mich voll entspannt. Das war nice.
Ja, nee, es ist ein, kann man.
Plus eins für Fischdorbel.
Ja. Ich glaube, jetzt ist es auch halt ziemlich dunkel, weil es ja Nacht ist.
Oh ja, es
also
ist Nacht.
Ich glaube, bei Tag siehst du auch ein bisschen mehr. Also ich glaube.
Aber es ist trotzdem relativ grün, glaube ich. Es ist schon sehr schmodriges Schmodderwasser.
Ja, ja. Also ich glaube es, wenn du die Fotos unten anschaust, ist schon nicht, aber.
Nicht so gut.
Ich glaube, so ein bisschen mehr siehst du bei Tag schon als jetzt.
Vielleicht könnten sie da so AI drauf werfen, dann muss nicht irgendwie so Personen da drücken.
Ja.
Nein, ich find's super. Ich find's richtig cool. Ich möchte selber die Fische reinlassen. Ich will nicht, dass ein Computer das automatisch macht.
Genau.
Das kann ja jeder.
Nee. Wir müssen ja auch noch was machen. Computer kann irgendwie coden oder so und wir können.
Ja, genau. Der kann 120% des Codes erstellen.
Genau. Mindestens 120%.
Ja.
Gut. Damit haben wir auch
diese Sendung irgendwie überlebt, bestanden.
Seid ihr entlassen in euren Tag, was ihr auch immer noch jetzt macht.
Die restliche Stunde vom Tag noch produktiv nutzen.
Genau.
Ja, genau, damit ich meine 60-Stunden-Folge komme.
Ja, genau. Also hier. Denkt dran, in wenigen Minuten haben wir schon Donnerstag. Dann ist nicht mehr viel von der Woche übrig.
Genau.
Oh, fuck. Wenn ich jetzt die nächsten zwei Tage durcharbeite,
ja,
dann habe ich ja schon 48 Stunden.
Aber hier jetzt Podcast war ja bestimmt nochmal
Arbeit.
Sagen wir solide 4 Stunden extra Arbeit zu deinen, keine Ahnung, 8 Stunden, die du heute ja sowieso gearbeitet hast.
Ja, das stimmt, ja.
Das heißt, du hast heute schon 12 Stunden gearbeitet. Das
ja, krass. Okay, nee, gut, dann muss ich heute eigentlich nichts mehr machen. Kann ich morgen weitermachen um 0 Uhr.
Um 0 Uhr. Morgen
wenn
um 0 Uhr.
Wenn ich um 0 Uhr noch ein bisschen YouTube gucke,
ja,
von irgendwelchen,
genau,
von irgendwelchen Leuten, das ist ja quasi wie Arbeiten.
Das ist wie Arbeit, das ist Vorbereitung auf Arbeit. Genau.
Ja, das ist quasi Arbeit eigentlich.
Gut, dann sind wir am Ende dieser Sendung.
Du musst es jetzt
dann
echt
muss ich hier
sagen.
Das, was muss ich sagen? Muss ich sagen, Klappe zu, Affe tot?
Das reicht glaube ich noch nicht. Du musst die anderen Sachen auch alle sagen.
Was war das andere? Ah, habt Spaß.
Am Gerät.
Tschüss.
Nein, du musst noch sagen, ich wünsche euch eine frohe Zeit.
Ich wünsche euch eine frohe Zeit.
Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf. Ah, und dann habt Spaß mit
am
Gerät.
Der Gerät.
Am Gerät. Der Gerät.
Und dann tschüss.
Ciao,
dem
ciao,
Gerät hat Spaß.
Ciao, ciao.
Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, einer von den Triggerwörtern. Ich glaube, den Rest braucht man alles gar nicht.
Tja.
Das war nur schön.
Ich sage jetzt nochmal ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ihm.